Ja, herzlichst willkommen zu Tischlein Deck Dich, Ausgabe Nummer 68. Rasend nehme ich hier weiter Fahrt auf in meinem Podcast-Zug in diesem geschlossenen Abteil, wo ich schön für mich bin und schön ungestört meine Kreise ziehe. Dieses Abteil war natürlich ein ganz schön dummer Versprecher, sagen wir mal. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man da mal was falsch sagt. Aber ich sagte, was uns doch die moderne Technik liefert, ist diese Heizung hier und so eine schöne Wohnung, dass du da in einem schön behausten Abteil hausen kannst. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ein beheiztes Abteil, aber in einem Abteil haust man ja auch nicht. Sagen wir, in einem beheizten Abschnitt, ein Cuarto auf Spanisch, ein Zimmer eben, so wie hier mein WG-Zimmer. Ich pendle immer hin und her zwischen dem großzügigen Haus meiner Eltern, wo ich großzügigerweise lange noch wohnen durfte, Wunsch meiner Eltern, die eben meinen, dass man auch mal mehr sparen sollte im Studium. Und daher habe ich da die ganze Zeit gewohnt, zu Hause, während ich studiert habe. Jetzt aber bin ich hier und pendle immer hin und her, am Wochenende meistens zu meinen Eltern in dieses bourgeoise Haus, sagen wir, also in einer gehobenen Mittelschichtsiedlung am Rande der Stadt, wo wir hinabschauen auf den Pöbel. Ja, damit begrüße ich euch ganz herzlich nochmal mit diesen einleitenden Worten, die auch klar machen, meine Stellung im Produktionsprozess ist die eines Proletariers, auch wenn ich aus einem gehobenen Elternhaus komme. Nun, ja, ich kann hier preisgeben, dass ich im Rausch bin. Jetzt nicht im physischen Rausch, aber im geistigen Rausch über die letzten Folgen hinweg, was ich da so verzapft habe. Vor allem mit Folge 66, die Stand jetzt, Sonntag, 13.03. noch nicht veröffentlicht ist. Vor allem die war so unterhaltsam, sag ich mal, das war ein Redefluss, das war wirklich top vom Unterhaltungswert her. Und dann mit Folge 67 habe ich ja noch eins draufgelegt, zumindest vom intellektuellen Niveau her, was ich da vorgelesen habe von meinen eigenen Texten. Ja, das mit der verstopften Lunge war nicht so gut, aber andererseits habe ich dann auch gedacht, ja, es ist schon richtig, darüber auch Witze zu machen, über diese Themen. Und dieser Witz schadet doch eigentlich niemandem. Also ja, die Klimakrise ist auch real und da sterben Leute daran, dass, naja, diese verschiedensten Themen mit Tornados und so weiter, Überflutung. Nun, da sterben auch Leute daran. Aber darauf zielte meine Bemerkung ja nicht ab, dass ich darüber jetzt Witze mache, sondern ganz generell eine psychoanalytische Deutung. Und ja, das war vielleicht etwas fehl am Platze, aber es war einfach da so, ja, hat einfach so gut reingepasst in meinen Text, in meinen Redefluss. Und übrigens habe ich diesen Text, gerade wo das vorkam und wo diese Gegenüberstellung von Klima und Corona gemacht wurde, diesen Text habe ich auch geschrieben, während ich am Flughafen war und meine Freundin da begleitet habe zu ihrem Rückflug von Argentinien aus. Und an diesem Tag war ich eben so im Fieberdelirium. Da hat es gerade angefangen mit dieser Erkrankung, die, wie ich nicht, eben immer noch nicht weiß, ob es Corona war. Ist ja auch egal, wen juckt das? Mich jedenfalls nicht. Sollte auch eigentlich niemanden jucken, was irgendwer für irgendeine Krankheit hat. Da aber jedenfalls, ja, war es mir schon ein bisschen kühl, war alles ein bisschen anstrengend. Die Flughäfen immer so unterkühlt. Und genau, auch so ist das also zu verstehen, dass, ja, was kann ich da machen, wenn meine Körpersäfte aus dem Gleichgewicht sind, wie es bei den antiken Ärzten hieß, die vielleicht auch ganz schön klug waren, nicht wie heute, wo man auch aus Profitgier, Profitinteresse Arzt wird, wie es im Aufwand-Podcast mal hieß, dass die jungen Leute, die Medizin studieren, das alle nur machen, weil sie sagen, da habe ich einen sicheren Job. Und genau das ist der Fehler, das Problem, warum die Ärzte da nicht mehr so genau hinschauen beim Impfen und so weiter. Einfach das Impfen, was von Pfizer also gesponsert wird. Und dann nicht mehr groß das hinterfragen oder hinterfragen, wenn Leute zu ihnen kommen, ob das Impfnebenwirkungen sein könnten, die man melden müsste, wofür man nicht so entschädigt wird, wie fürs Impfen selbst, was so schnell geht und was so viel Geld bringt. Also ja, ich sage ja nicht, dass alle Ärzte so gierig sind, nur dass man generell aus den falschen Gründen Arzt wird. Nicht um Menschen zu helfen, sondern um zu sagen, ja geil, ich habe hier 1,0 im Abi und will jetzt einfach den Job, der auf jeden Fall immer nachgefragt ist, noch mehr gefragt als Softwareentwickler, wie ich ja bin. Entwickle hier meine Software ab morgen wieder. Nun, ja, aber weiß ja niemand, wie das ist mit den Computern, ob man da nicht doch was viel Effizienteres erfinden kann mit dem Quantencomputing. Und dann werden wir alle auf der Straße stehen, wir Programmierer. Und die Ärzte aber werden nicht so schnell arbeitslos, klar, weil die Leute auch immer kränker werden durch diesen Kapitalismus, die psychologische Seuche, wie ich sagte, die uns die toxische Lohnarbeit aufzwingt. Es ist ja nicht die Arbeit an sich toxisch, sondern diese Form der kapitalistischen Lohnarbeit. Und da wird uns also diese Seuche aufgezwungen und die Leute werden immer kränker, fressen das in sich hinein. Wohlstandskrankheiten, sogenannte, wie Diabetes, breiten sich aus, weil die Leute einfach so unglücklich sind, wie ja, ich ja auch zugebe und deshalb auch so viel rauche. Und da einfach auch diesen wunderbaren Schlusszug dann in Folge 67, dass man sich da lahmlegen will, in der Konkurrenz zurückbleiben will, wenn ich so da niederliege nach dem Rauchen. Und ja, das ist halt das Ding. Ich werfe mir noch einmal vor zu rauchen, wie es vielleicht meine Eltern vorwerfen würden. Diese elterlichen Erwartungen, die da immer von einem zu einem runterschauen, dieses Über-Ich, das Elterliche, würde mir das vielleicht so von mir verlangt zu sagen, hör doch mal auf mit dem, was deine Gesundheit schädigt und was nur Geld kostet. Ja, lieber mal sparen. Nun, ich sag ja aber, was ich mir vorwerf, mangelnde Kreativität beim oder nach dem Rauchen, dass da meine Produktivität auf dem intellektuellen Gebiet nicht mehr so gut ist. Ihr habt es ja auch in Folge 40 gemerkt, die einzige Folge, wo ich direkt davor mal geraucht hatte oder mittendrin, genau auch. Und ja, da ist die Leistungsfähigkeit schon ganz schön nach unten gegangen, wie man dann zum Schluss gemerkt hat, wo ich mich da verheddert habe in dieser Suche nach Tash Sultanas Werk. Genau, hatte ich was eingegeben und nicht gecheckt, dass man noch einen spezifischeren Suchbegriff eingeben muss, weil man sonst zu viele Ergebnisse bekommt und die gar nicht angezeigt werden. Naja, ist ja auch egal, das zeigt nur ganz gut diesen Geisteszustand, in dem man da ist. Man ist da immer in der gleichen Schleife drin und denkt sich, ja, was ist da los? Ich habe doch hier den Suchbegriff eingegeben, da muss das Ergebnis kommen, was ist das? So ungefähr ist dieser Zustand. Und ich erklärte also, diese Sehnsucht zurückzubleiben im toxischen Wettlauf des Wettbewerbs. Dazu sagen, ich habe das aber als das falsch erkannt, was uns als Menschheit und mich als Individuum nicht weiterbringt. Ständig meinen individuellen Nutzen zu suchen. Und ja, mehr dazu aber mag ich jetzt hier natürlich nicht sagen. Das habe ich ja abgehandelt. Und ich habe nur kurz meiner Freundin geschrieben. Ich habe ihr ein Gedicht geschickt, was etwas vulgär war, und um ihre Meinung gebeten. Aber dann habe ich es doch wieder gelöscht. Weiß jetzt gar nicht, ob sie es wirklich gelesen hat. Aber ich denke, später werde ich dieses Gedicht vorlesen. Das war sehr gut, habe ich auf der Reise geschrieben. Und ja, es ist vulgär, es kommen gewisse Sexualorgane vor. Wie auch immer. Bueno, sigamos. Hoy también quiero poner música otra vez, que me olvidé las últimas veces. Claro, chicos, eso ya extrañarme, imagino, sí, Podcast y música. Ja, heute werde ich dann auch mal wieder ein Liedchen trällern, ja, oder aus YouTube einspielen, je nachdem. Kommen wir hier aber erstmal richtig in Fahrt, ja, also einfach nur nochmal, um die letzten Folgen zu verarbeiten. Ja, wie geil war das bitte? Vor allem 66, da habe ich ja noch so frei gesprochen, sag mal. Da war mir klar, ich war an diesem Tag zu müde, um wirklich intellektuell was zu leisten, habe ich mir gedacht. Und deshalb haue ich einfach raus, was mir da in den Sinn kommt. Und so war meine Einstellung. Also. Und am nächsten Tag war ich schon etwas ausgeschlafen und wieder am Dienstag. Also 3 Tage hintereinander habe ich gepodcastet, diese letzten 3 Folgen. Und ja, da war es dann schon etwas strukturierter, wieder habe ich Texte gelesen, aber das in Folge 66 war schon der Hammer, sag ich mal. Die werde ich dann gleich veröffentlichen. Und ja, zu dieser Zeit hier, Sonntagabends, wird auch immer dieser Alias Fernsehpodcast aufgenommen, habe ich gehört. Leider habe ich ihn jetzt länger nicht mehr gehört, außer dieser eine Folge. Ja, leider muss ich mich auf meinen eigenen Podcast konzentrieren. Fabriziere lieber eigenes Material, weil das finde ich einfach unterhaltsam so zum Hören. Und genau das ist mein Antrieb, dass ich hier immer weiter Material habe. Dass ich dann auch ja, beim Spazierengehen hier am Bach, im schönen Wald, an der Autobahn, ja, die ist ja etwas nah dran, an der Autobahn dann auch schön hören kann. Und das ist einfach dieses höchste Gut für mich, diese höchste Lust, ja, zu sprechen und dann dieses Gefühl, das Gesprochene im Kasten zu haben, auf der Podcast-Bank sicher zu haben. Das wird nie wieder gelöscht, sagt Podigy. Das bleibt immer da oben, soweit du den Podcast nicht zurückziehst. Ja. Gut. Nun. Also von dem her muss ich hier einfach kritisch anmerken. Vielleicht muss ich mein Konzept eher in diese Richtung ändern von Folge 66, wo ich ja am Ende ja noch meinte, was ist mir da unterlaufen? Aber es waren einfach so viele gute Stellen drin, so viele ISOs, die ihr Aufwachen-Podcast nehmen könnt, wenn es ihn noch gäbe, die Thilo da in sein Board integrieren könnte. Habeck bringt mich zur Weißglut, klar, das habe ich schon in Folge 65 gesagt, aber was war in Folge 66 nochmal? Wie soll ich mir das leisten? Wie soll sich der Proletarier die ganzen Marx-Bücher leisten? Ja, ich habe einige witzige Stellen, aber ich will mich hier nicht zu sehr selbst loben, sondern sicher gibt es auch noch Kritik. Sicher bin auch ich noch zu verurteilen für das, was ich da fabriziert habe. Ja, sicherlich. Und auch sicher Schuld an diversen Weltbränden und Weltkrisen. Da will ich mich nicht frei davon machen. Nein. Nun, genau, wie ich letztes Mal nämlich sagte, lasst mich doch auch mal böse sein. Ja, warum glaubt ihr immer an meine Gutartigkeit? Warum zum Beispiel glaubt ihr dieses Wort, das ich da am Ende der letzten Folge sagte, exekutieren, dass da nicht schon so ein Hintergedanke drin steckte, glaubt ihr vielleicht nicht? Ja? Ja doch. Es kommt einem so spontan in den Sinn, aber vielleicht ja, hat mein Unterbewusstsein natürlich hier gefischt in den Tiefen meiner Seele und da etwas Gewalttätiges heraufgefischt. Klar, reden wir nicht um den heißen Brei herum. In einer Revolution brauchen wir auch Exekutionskommandos oder gewisse, zumindest gewisse Ereignisse werden es erforderlich machen, unsere Gegner, die wir streng definieren müssen und nicht einfach weit definieren, so sagt Badiou, streng die Gegner der sozialistischen Revolution definieren, aber in gewissen Fällen, wo sie sich besonders harsch widersetzen und nicht von ihren reaktionären, konterrevolutionären Handlungen lassen wollen, da ja, werden wir auch zur Gewalt schreiten. Das nur hierzu, ja, zu meiner Bösartigkeit, Gewalttätigkeit, aber wenn man es eben genau überlegt, muss man sagen, das ist dieser Akt des Mitgefühls für alle, denn dieses System des Kapitals tötet ja auch Millionen Menschen einfach so klammheimlich jedes Jahr, ohne dass wir groß was mitkriegen. Und weil uns das aber dann doch irgendwie bewusst wird oder unterbewusst, lassen wir uns auf diese homöopathischen Revolutionchen ein, wie das Corona-Revolutionchen, und sagen, jetzt sind wir mal solidarisch. Ja, verdammt, Herr Gott. Also jetzt sind wir sogar immer noch solidarisch. Wobei das RKI sagt, die Hospitalisierungsrate an respiratorischen Krankheiten liegt unter den präpandemischen Niveaus. Heißt also, weniger sind jetzt hospitalisiert, wegen oder mit Corona, als vor 2020, bevor es Corona überhaupt gab, wegen ähnlicher Atemwegserkrankungen. Das heißt, da waren die Levels höher. Aber ist ja logisch, ist ja klar, das ja, ist, wie ich meinte, ist jetzt nicht mein Thema. Wundere ich mich jetzt nicht so sehr darüber, dass Deutschland das letzte Land ist, das die Maßnahmen aufhebt. Klar, das ist durch den deutschen Charakter, durch die Schwerfälligkeit, Schwermütigkeit zu erklären. Aber grundsätzlich haben wir ja ein weltweites Problem mit dieser Corona-Pandemie, das wirklich in allen Ländern, selbst in diesem großen, strahlenden, sozialistischen Vorbild China, das also so durchgesetzt wurde. Nun, genau, und da sagt Lauterbach dann also, ja, 200 bis 300 Tote pro Tag, gibt es mit Omikron, mit der angeblich milderen Variante, sagt er, und das wollen wir nicht. Da brauchen wir weiter Maßnahmen. Das ist also Quatsch auf mehreren Ebenen. Erstens wirken die Maßnahmen natürlich nicht mal, also egal was wir machen, wird wenig bis gar keine Auswirkungen darauf haben, wie viele da sterben. Zweitens, diese Leute, ja, vor der Pandemie sind ja auch Leute gestorben an verschiedensten Infektionskrankheiten. Das kann man nicht zu 100% verhindern und sollte man auch nicht. Es ist natürlich, der Tod gehört zum Leben. Wir können ihn nicht ewig aufschieben, auch wenn man es so gerne hört. In diesem infantilen demokratischen Diskurs ist schon klar, dass die Leute infantilisiert sind, nicht mehr richtig mit ihrem eigenen Leben umgehen können, weil sie einfach so dieses Demokratische ist eben dieses Gepamperte. Ja, da sitzt man vorm Fernseher, da sagt man, das Kapital ist doch auf unserer Seite hier in Deutschland, da bewegen wir den ganz langen Hebel. Und ja, es ist schon ein bisschen unheimlich, dass in anderen Weltecken, da sieht es ein bisschen düster aus, aber umso sicherer müssen wir an unsere Gewissheiten glauben. Der Leistung, des Fleißes, der Disziplin, der Haushaltsdisziplin vor allem. Nun, das also ist die Lage. Wie bin ich darauf gekommen? Ja, egal, komm. Wie ich sagte, es geht gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern um die Form, das Format. Ja, das ist es hier, was so lustig sein soll, was so unterhaltsam sein soll wie die letzten Male. Und dann bin ich auch zufrieden, wenn das am Ende rauskommt. Und wenn nicht, dann müsste ich mich schämen. Aber ja, das kann man ja. Man kann ja nicht immer so ein gleichbleibendes Niveau halten, sag ich mal, wie diese letzten 2-3 Folgen. Ja. Folge 65, vielleicht auch schon so gut. Kann man nicht immer. Ich weiß nicht warum. Weiß gar nicht warum. Ja. Nein, das hat mich nur wieder erinnert an diese Stelle aus Folge 66. Ich weiß gar nicht warum diese Folge 17 bewusst denken. Die meistgehörte war von Tischlein tätig. Die kann ich nur empfehlen. Jawohl. Und jetzt aber werden demnächst auch wieder gute Folgen rausputzen. Da müsst ihr euch beeilen, dass ihr hier die gesamte Historie auch mitbekommt von Tischlein Deckel, die Evolution dieses Podcasts hin zum strahlendsten Stern am Podcasting. So ist mein Ziel und ich sage ganz klar, dass ich da auf einem guten Weg bin. Aber das ist ja nicht das einzige Ziel, sondern hier die Revolution vorzubereiten, die toxische Lohnarbeit hinter mir zu lassen. Ja, ich sag mal, so gut wie ich hier rede. Ja, aus meiner subjektiven Sicht könnte ich also mir eine Hörerbasis erschaffen, die mich vielleicht so pampert wie im Aufwachen-Podcast damals die Hörerschaft. Der 1%-Club, das 1%, das spendet, wo ich mich auch stolz immer wieder dazu gezählt habe, zu denjenigen, die noch was abzwacken, selbst von ihrem mageren Studententaschengeld, das ich da von meinen Eltern bekommen habe. Aber genau, Aufwachen-Podcast, ja, so gepampert sein, gepampert ist übrigens dieses Wort, das kann ich hier noch erklären. Mir war es so gar nicht klar, sondern ich denke bei gepampert schon eher so an die Pampers einfach. Ja. Aber es hieß, was ich dann da gesehen habe, vor allem so Sportstars, die Werbeverträge machen, da sagt man dann, die werden gepampert. Ja, das war mir so gar nicht so bewusst, aber irgendwie ist dieses Wort schon so in Verwendung, auch in einem weiteren Sinne. Aber ich finde es jedenfalls sehr witzig, dieses latent-anal-erotische, was da anspielt, auf die Ausscheidungsorgane. Nun, das ist das eine gepampert und das in Österreich schreibt sich dann wohl mit E. Gepampert heißt ebenso wie viel wie den Geschlechtsakt vollzogen. Ja, weiter will ich da jetzt nicht gehen. Nun, das ist ja aber nur in Österreich geläufig und deshalb werde ich hier auch weiter gepampert, natürlich in diesem Pampers-Sinne verwenden. So wie Stefan, ja, der sich hoffentlich nicht zu sehr angegriffen fühlt, was ich da über sein Land, die DDR, sagte. Sicherlich ist ja auch wichtig für ihn, wie er immer wieder meinte, seine Biografie selbst zu gestalten. Und das respektiere ich ja, wenn er jetzt einfach diese Freiheit haben wollte im Westen. Trotzdem natürlich meine politische Haltung hier, dass es nicht richtig war, die DDR aufzulösen. Und ja, da kann man auch seine Biografie gestalten, vielleicht auf einem niedrigeren Niveau, kann es nicht überall hinreisen, aber okay. Nun, egal. Gepampert also, das war Stefans Haltung, die ich da ganz gut darlegte, glaube ich. Dass er auch so an die Allmacht des Kapitals glaubt und glaubt, Russland wird in die Knie gehen. Da bin ich mal gespannt, vielleicht höre ich jetzt wieder in diesen Fernsehpodcast rein, wenn er dann morgen um 6 Uhr rauskommt, wie es immer bei Stefan pünktlich ist, glaube ich, ob er da seine Position weiter erklärt. wann wird Russland in die Knie gehen? Was ist mit den SWIFT-Sanktionen? Und könnte an Adams Verschwörungstheorie also was dran sein, dass das Finanzsystem resettet wird? Das würde mich vor allem mal interessieren, weil, wie gesagt, diese Banken die schlimmsten sind und ich auch persönlich mitbekommen habe bei der Lohnarbeit, die ich mal exekutiert habe. Übrigens auch ein schönes Gedicht, was ich mal vorlas, schon in Folge 7 oder so. Es fiel mir nie schwer, meine Arbeit als kapitalistischer Löhner zu exekutieren. Aber in dem Moment, in dem es unerlässlich wird, sich zu ihr an ihren Tisch hinüberzugeben, ja und so weiter, da fühlt es dann doch schwer. Ein Gedicht, ja. Nun ja, wie auch immer. Als kapitalistischer Löhner, ja, exekutieren, habe ich da die Arbeit, die mir den Hass einbringt auf den Kapitalismus. Ich mich da so unter Druck fühle. Ja, da ist dieser Druck, von dem Olli Kahn immer wieder sprach. Nun, aber wo war ich stehen geblieben? Oh Gott. Nee, ich wäre einfach mal gespannt, weil die Banken am schlimmsten sind. Und vor der Firma, wo ich jetzt war, war ich bei einer Bankensoftwarefirma, die exakt diese Überweisung gecheckt haben. Diese Software musste also immer wieder da checken. Ja, es gibt tausende Sanktionslisten auf der Welt, UN, was weiß ich, USA, tausende Listen oder hunderte. Und also dann gibt es ein Projekt mit einer Bank. Ja, hoffentlich verrate ich jetzt hier keine Betriebsgeheimnisse, aber auch wenn, umso besser, den Kapitalismus noch weiter zu unterminieren, zu sagen, wie wenig ich seine Geheimnistuerei da ernst nehme. Diese Banken kommen da also an bei der Firma und sagen, wir hätten da gern ein Projekt. Und dann sagen sie, ja, diese und jene Listen sind wichtig für unsere Überweisung, die müssen beachtet werden. Kommt also zum Beispiel eine belgische Bank und bringt die belgischen Listen oder die Luxemburger natürlich. Besonders gern gesehen. Ja, dann sagen die so und so und dann müssen wir das halt konfigurieren, müssen da die Software noch anpassen, wo der Algorithmus schon vorhanden ist, der ist eben dieses Betriebsgeheimnis, der vor Jahrzehnten vom Gründer entwickelt wurde, ausgetüftelt wurde wie der Google-Algorithmus und uns einen enormen Innovationsvorsprung bereitet, also diese Firma. Ja, und dann wird das so gecheckt, dann kommt da Osama Bin Laden, immer als Beispiel, und die Software sollte halt auch anschlagen, also einen Verdachtsfall ausgeben und die Transaktion stoppen, wenn dann nicht direkt Osama Bin Laden steht, sondern genau Obama Sin Baden oder so, einfach nur ein paar Buchstaben anders sind, dann würde die Software auch anschlagen. Ja, und so weiter, da gibt es eben Regeln, wann und wie und wo, und dann ist auch dieses Thema der False Positives, ja, wie ist denn die Rate derer, die fälschlicherweise als Verdachtsfälle ausgegeben werden, wo die Software sagt, hier liegt ein Verdacht vor einer illegalen Überweisung und anstelle muss das natürlich eine Person, ein physischer Mitarbeiter bei der Bank kontrollieren, der die Software dann so bedient, der ist der User, der End-User und der sagt also dann, ja, ja, ist richtig oder ist falsch, nochmal genau nachschauen und da ist halt die Frage, wie optimiert man das? Man kann diese beiden Hebel nie genau auf Null bringen, also False Positive und False Negative. Es ist besser, viele False Positives zu haben. So ist es eben auch mit den Corona-Tests. Dass es eben schlimmer wäre, ein False Negative, einen fälschlicherweise als negativ getesteten Menschen zu haben, der also wirklich Corona hat, das Virus, dieses Molekül physiologisch in sich trägt. Und es sich auch noch reproduziert, wie es heißt, was wichtig ist, ob sich das Virus reproduziert und so weiter. Aber der es wirklich hat und wo dann ausgegeben wird, nein, der hat es nicht, der würde also weitergehen und das weiter spreaden. Das wäre also ein schlimmerer Fall als ein falsch positiver, der positiv ausgegeben wird. Ja, du hast Corona laut Test, aber in Wirklichkeit in seinem Körper sind die Corona-Zellen gar nicht. Das wäre nicht so schlimm, dann musst du halt in Quarantäne. Ja, aber gut, dieses Thema ist ja nicht so wichtig. Nur, dass es dann hieß, ja, diese Firma, haben wenige False Positives, weil unser Algorithmus so gut ist. Und die Amis, unsere Konkurrenten, die, hieß es, beschäftigen viele Inder bei sich oder in Indien, ja, in Callcentern. Und deshalb können die sich viele falsch positive Ergebnisse erlauben, weil dann kommen die ganzen Inder und klicken das alles weg. Ja, so da die Erklärung. Da bin ich jetzt hier nur kurz abgeschweift in diese. Ja, auch immer. Ich glaube, wir müssen hier zum Thema kommen. Kommen wir zum Schuss. Wie ist das also? Wie mache ich hier weiter? Dieser Podcast, Nummer 66. Ja. Aber ich war halt auch schon so drauf, so in einer humorvollen Phase, weil mir das alles durch den Kopf ging von Folge 65. Einfach immer wieder, wie gesagt, die Maske aufziehen, um dann nicht von anderen Leuten dumm angeschaut zu werden. Warum ich da so lospuste auf der Straße, während ich dann nochmal die besten Stellen aus meinem Podcast im Geiste durchgehe. Nun aber, ja, ich glaube, heute bin ich etwas gesetzter drauf. Vielleicht kann ich morgen ja wieder auf dieses etwas impulsivere Niveau kommen. Kommen wir auf einige esoterische Punkte hier. Ich schlängle mich durch die... Ja, genau. Das von Lauterbach, was ich vorhin meinte, ist also eine Lüge, weil ich das vorher immer gesehen habe. In der Bahn gibt es diese Maskenzeichen. Das nur noch kurz abschließen. Und da wird immer drauf geschrieben von Anti-Corona-Aktivisten Lüge. Und dann hat die aber heute jemand davor geschrieben, keine Lüge. Gut, das sind die Spielchen. Da aber ist ja interessant, das, was Lauterbach also sagt, dass da 200 bis 300 Leute daran sterben oder damit sterben. Jeden Tag. Ist also richtig, faktisch richtig, ja, schon richtig. Aber es ist trotzdem eine sehr große Lüge, das so zu sagen und zu sagen, das wollen wir nicht, ja. Also erstens, als könnten wir das überhaupt verhindern, und zweitens, als wäre das nicht sowieso ein normaler Bestandteil des Lebens, was auch in allen Jahren vor Corona so passiert ist. Und wo ich das mal zitiert hatte, dass es noch nie während der Pandemie eine Woche gab, in der mehr Menschen gestorben sind, als damals im März 2018 oder so, jedenfalls in der 2018er Infektionswelle, die war wohl sehr riesig und hat deutlich mehr Menschen getötet in einer Woche als jede andere Woche während der Corona-Pandemie. Nun ja, egal. Also das sind einfach diese Fake News, um diesen Begriff nochmal genau darzustellen. Diese Fake News, die sich einer scheinbar richtigen Faktenbasis da bedienen und sagen, 200 bis 300 Leute sterben da. Und da kommen dann diese, wie ich meinte, dieses Paar, das von meinen Eltern gebildet wird, dieses komplizenhafte Paar, wo der eine Teil so gefühlsduselig humanistisch ist und sagt, oh, da sterben aber Leute und es ist ganz schlimm. Viele davon hätten nicht sterben müssen. Wir hätten die retten können. Oh, ja, das ist der eine Teil und der andere sagt dann, ja, gut. Die Wirtschaft muss aber weiterlaufen und die Krankenpfleger dürfen nicht mehr verdienen. Also machen wir diese homöopathischen Lösungen wie Homeoffice und Maskenpflicht. Gut, das dazu. Also egal, da will ich mich jetzt nicht weiter reingleiten lassen in dieses Thema. Wie gesagt, weil ich es ja satt habe, obwohl ich es noch nicht fassen kann. Aber irgendwann muss man es dann doch mal lassen können. Ja, lassen können. Aber ich sage auch, wer weiß, ob das nicht jetzt die wichtigere politische Front ist, auch als das mit dem Kommunismus. Denn vielleicht steuern wir auf den Atomkrieg zu und es ist sowieso nicht mehr so viel Zeit übrig zum Leben. Deshalb vielleicht lieber hier die Fronten klar bilden und sagen, das ist jetzt die Grundlage unserer politischen Überlegung. Wie stehen wir eigentlich zu dieser Corona-Pandemie? Und diejenigen Kommunisten, die zahlreichen, die da voll aufgestiegen sind auf dieses Revolutionchen, die, mit denen ist keine sinnvolle Zusammenarbeit mehr möglich, sage ich ganz klar. Ihr habt jetzt ja auch immer noch die Zeit, liebe Leute, sage ich euch, rauszugehen, zu demonstrieren oder euch zumindest privat Gedanken zu machen. Das ist diese Dialektik zwischen Tathandlung und Denken. Das reicht auch schon. Macht euch Gedanken darüber und sagt euch von der großen Corona-Gewissheit los, dass wir individuell unsere Mitmenschen beschützen müssen, ja, weil die Politik nicht in der Lage ist, selbst nicht nach 2 Jahren ins Gesundheitssystem und so weiter, weil da die Rohstoffe in den Birnen fehlen, die Ausleuchtung im Oberstübchen. bei Habeck, Lauterbach, Spahn und Co. Nun, macht euch davon los, ja, aber jetzt kommen wir hier zum wirklich esoterischen Punkt. Ich schlängle mich durch die systemorganisierten Tage. Lese ich hier kurz von meinen Notizen ab. Als Schleicher, der sich in die Mauerspalte gleiten lässt und wahrnimmt, was den anderen zu schamhaft ist. Ihre Faulheit, sexuelle Lust, ihre Selbstverachtung, weil sie nicht den unerreichbaren Zielen des kapitalinduzierten Individuums nachkommen. Gut, wir haben hier also ein Individuum, das ist induziert vom Kapital, von dieser großen phallischen Präsenz, die da steht und sagt, ja, ohne mich könntest du nicht überleben. Komm, ich verwalte die ganze Technik hier, nur durch mich hast du Zugang zu Nahrung, Behausung und so weiter. Genau, das Kapital, das erschafft so ein Individuum. Natürlich ist das Individuum nicht von vornherein da, sondern wird geschaffen durch die Gesellschaft, in der es aufwächst und sich sozialisiert. Nun, ich aber lasse mich in die Mauerspalte gleiten, genau. Ich versuche einfach so die Tage vorüberziehen zu lassen und zu sagen, komm, ja, du musst auch nicht so effizient sein. Ja, leider manchmal ein bisschen zu wenig effizient. Ich würde mir ja wünschen, noch mehr zu schreiben, zum Beispiel an diesem Roman. Aber dann podcaste ich wieder nur und das ist auf lange Sicht nicht so ertragreich, denn auch ich will ja eigentlich nur reich werden. Da kommen wir zum Punkt, ja, auch ich strebe ja die Revolution, die wirkliche kommunistische Revolution an. Und ja, aber bis dahin, gut, was soll man machen? Da muss man halt immer noch dieses dreckige, toxische Kapital verdienen und kann nur so überleben. Aber wenn nicht, dann geht es einem an den Kragen, wie Dietmar Dat sagt. Deshalb ist er Sozialist. Nicht, weil es in irgendwelchen Büchern steht, dass das halt gut sei, dass das die richtige Theorie, Ideologie sei, was natürlich auch ist. Aber er sagt, der Grund dafür ist natürlich, dass es ihm an den Kragen geht, wenn er nicht mehr arbeiten kann aus irgendeinem Grund. Klar, dann kommt man in Hartz IV rein, das ganze Vermögen einkassiert, eingezogen, man wird ausgeleuchtet, da nackt gemacht. Ich meinte, der Unternehmer wird einem da gern reinschauen in den Hintern, aber vor allem auch der Hartz IV-Beamte da beim Arbeitsamt schaut sich alles an, was du da hast an Vermögen, wo man noch was kürzen kann von den Bezügen und ja, erstmal dein eigenes Vermögen aufbauen und so weiter. Also hier geht es einem an den Kragen. Selbst wenn man hier irgendwie nicht mal selbstverschuldet nicht mehr arbeiten könnte, weiß ich nicht genau, wie ist das denn mit diesen Versicherungen? Arbeitsunfähigkeitsversicherung, muss man die noch privat abschließen? Oder bin ich da auch schon versichert? Weiß ich gar nicht. Aber das ist genau dieses Kapitalinduzierte. Diese großen Systeme legen uns diese Ungewissheit nahe und sagen, oh je, schau mal, es könnte noch schlimmer werden. Vor allem auch hier in Deutschland sind wir eigentlich ganz an der Spitze der Welt. Und schau dich mal um in der Welt, überall ist es eigentlich schlimmer. Fast überall, außer vielleicht im Norden noch, in Holland, Schweden. Okay, aber ja, sonst. Nun ja, genau. Ich lasse mich in die Spalte gleiten und sage, ja, das interessiert mich jetzt aber nicht mehr. So, ich weiß, dass ich viel Kapital verdienen müsste, aber ich nehme einfach mal ein paar Monate frei, wie jetzt. Und ja, aber ich sage euch, das hat auch gar nicht so gut getan. Da versumpft man, wie ich sagte, wenn man keine Beschäftigung hat, der Podcast hat nicht ganz ausgereicht, um diese Lücke zu füllen der Arbeit. Deshalb arbeite ich jetzt gern auch weiter. Auch wenn diese kapitalistische Lohnarbeit natürlich ja immer noch mit sehr viel Druck verbunden ist, auch wenn es richtig ist, wie in dem Gedicht ausgedrückt, dass mir nicht so schwer fällt, sie zu exekutieren. Aber sie mir schon, aber wie auch immer. Genau, ich übernehme also diese Arbeit, mich in die Mauerspalte gleiten zu lassen und das Leben an mir vorbeiziehen zu lassen, da genau zu beobachten, was überkommt einen da für schmutzige Wünsche. Und damit kommen wir dann auch nachher zu diesem schmutzigen Gedicht. Lesen wir aber hier noch kurz weiter, nächster Punkt in meinen Notizen. Ja, es ist so eine Kompulsion, wie ich auch sagte, hier auch zum Mikrofon zu greifen. Auch heute war ich wie unter Strom und wusste, dass ich schon wieder loslegen musste. Aber warum? Oh. Das ist schon eine Krankheit, eine Seuche, könnte man sagen. Eine Sucht, aber was willst du machen? Ja, das ist dieses Neoliberale, sich immer weiter optimieren und sagen, sei doch mal gesund. Aber ich bin nicht gern gesund und trinke hier sogar noch meinen Mate. Auch der ein Suchtmittel, wie meine Freundin sagte, bei unserem zweiten Date, ob ich das nicht lassen könnte. Das sei ein Vicio, ein Laster. Aber nein, mittlerweile hat sie es natürlich akzeptiert und selber auch genossen. Nun, trotzdem natürlich ganz schön kompulsiv, wie ich hier immer zum Matebecher greife, zum Glimmstängel, die heilige Flamme entzünde, wie ich sagte, ja, ein schöner Punkt, dass diese Flamme ist für mich schon sowas Heiliges, dieses Rauchen, sage ich ganz klar und offenherzig, ja, das hat was Heiliges, was Esoterisches und das verheimliche ich auch nicht, auch dieser Kommunismus, der Glaube an das Transzendente, die Überwindung dieses Systems, das ich nicht einfach immanent kritisieren will und sagen will, ja, ja, hier und da noch ein paar Verbesserungen, hier und da noch ein paar mehr Hörer und wenn genug Leute informiert werden über die wahren Zusammenhänge und in meinen Podcast hören, dann wird alles viel besser. Nein, ist mal diese materielle Herrschaft brechen. Materiell, der Herrschaft kann nur materiell gebrochen werden, wie es bei Peter Hacks hieß. Genau, das also das eine, das andere, ja, das ist meine Esoterik, sage ich ganz klar. Und auch da finde ich das einfach vernünftiger. Der Mensch braucht auch sowas, seine Auszeit von seinem Verstand, von seiner Vernunft. Und da finde ich es noch deutlich gemäßigter als bei diesen Zeugen Coronas, für die das Impfserum das heilige, sakrale Objekt ist, das von den geweihten Bergen des Pfizer-BioNTech-Imperiums heruntergereicht wird. Ja, es ist doch so. Macht wir uns nichts vor. Diese Erklärung trägt, wie ich meinte, wegen Trump, wegen den Klimawandelleugnern, wollte man es sich als guter linksliberaler Demokrat nicht nehmen lassen, auf diese rechtsliberalen vermeintlichen Wissenschaftsleugner mal so richtig herabzupissen und zu sagen, komm, es muss doch was geben, wo wir denen wirklich zu 100% nachweisen können, dass sie schwurbeln und das war jetzt halt die Pandemie und das ist ganz klar, jeder muss sich das injizieren. Und wie dieser Corona Realism Account aber sagte, ich da auch noch immer erwähnte auf Twitter, dass dieses Vorgehen jetzt mit den 3G-Regelungen ist eigentlich gar nicht so neu. Das ist schon die letzten Jahrtausende immer wieder so erprobt worden in der Menschheitsgeschichte. Ja, ist doch immer so, da sagt man, beim letzten Vollmond haben wir alle von dem heiligen Blut des Ebers getrunken oder irgend sowas, einem heiligen Zaubertrank. Und weil wir das alle gemacht haben, musst du das auch machen, ja? Wenn du es nicht machst, bist du suspekt und darfst nicht mehr teilnehmen an unserer Gemeinschaft, ja? Du bist verdächtig, weil du das ablehnst. Eigentlich ja, es ist genau die gleiche Vorgehensweise, genau die gleiche Funktionalität, wie die Gesellschaft hier funktioniert. Die 3G-Gesellschaft also, ja, unabhängig davon, was jetzt der wissenschaftliche Nutzen von Impfungen ist, ja? Okay, interessiert mich jetzt auch nicht mehr, könnt ihr auch selber... Ist egal, klar ist, dass meine Position ist, man sollte niemanden dazu zwingen, wie es jetzt faktisch ist und meine Freundin sich auch impfen lassen muss, obwohl sie, naja, egal, schon zweifelt, aber nicht gezweifelt hätte, wenn ich sie nicht beeinflusst hätte, wenn, aber ist ja auch egal. Die meisten machen es also einfach so, weil sie ja einfach ihren normalen Alltag so weiter gestalten wollen, aber besonders in dem jungen Alter ist noch nicht mal, also wenn dann einen ganz geringen Nutzen hat, sich zu impfen, klar. Nun, ja, also ist aber egal jetzt, was die Nützlichkeit, ja, okay, aber prinzipiell ist es ja das gleiche Prinzip, dieses Blut zu trinken oder eben den Impfstoff sich zu injizieren. Und dann wird gesagt, ja, also wir haben das ja alle gemacht und wir waren doch alle hier waren auf der vernünftigen Seite. Heute haben wir die Wissenschaft, ja, die ist ein bisschen ausgeklügelter, hat bürokratischere Systeme als früher, diese Magier, diese Hexer, die dann das dann verkündet haben, dem Volksstamm, dass das jetzt halt das Ding ist, was man zu sich nehmen muss. Aber prinzipiell exakt das gleiche armselige Spielchen hier, dass man anderen nicht ihre Freiheit zugestehen will, mit ihrem Körper so umzugehen, wie sie es für richtig halten und sagt, aber ich weiß hier besser Bescheid. Und gut, so ist es ja auch stalinistisch, aber da müssen wir eben ja am System was ändern, die Wirtschaft und so weiter, das ist die Dialektik, nicht an den Individuen was rumschrauben, sondern wirklich am System. Ja, und die Individuen, ja, die werden wir da integrieren, damit sie da in einem menschenfreundlicheren System arbeiten können, das besser auf die menschlichen Bedürfnisse ausgerichtet ist als das heutige. Ja, also diese Zeugen zu Coronas, da sage ich einfach ganz klar meine tiefste Verachtung. Nicht nur für diese Leute, sondern vor allem für die schweigenden Mitläufer. Ja, wie gesagt, es ist immer noch nicht zu spät. Ja, selbst jetzt nach 2 Jahren Pandemie seid ihr doch alle herzlich willkommen. Nicht nur auf eine Demo zu gehen, ja okay, da sagt ihr vielleicht, dass ihr ein Rechtsradikal ist, jetzt auch egal. Ja, weiß nicht, ob die Demos noch so viel ändern werden. Omikron wird es dann wahrscheinlich doch richten und der Blick in andere Länder. Aber ja, einfach für euch selber mal Gedanken zu machen, was ist hier abgelaufen mit der Pandemie und wie steht ihr dazu? Ich muss mir kurz was anziehen, weil mir kalt wird bei diesen kalten Themen. Lesen wir hier aber weiter. Jetzt kommen wir mal zu wirklich den mächtigen, geschmierten, wollüstigen Themen. Ja. Uch, wie weit sind wir denn? Wir sind hier schon 40 Minuten drin. Ja. Ja. Gut. Das ist auch egal. Ist doch nur eine Metrik. Ist doch nur eine Zahl, diese Minuten. Genauso diese Tage, die vorüberziehen, wie ich meinte, in deren Mauerspalte ich mich gleiten lasse. Übrigens natürlich ein Zitat von Bataille, was ich schon mal vorgelesen hatte. Auch diese Tage sind nur eine dumme Metrik. Ist doch eigentlich egal, welcher Tag gerade ist, welcher Monat, welche Uhrzeit. Nur dieses Kapitalinduzierte zwingt uns immer wieder. Und zu fragen, wie viel Uhr gerade ist, muss ich schon zur Arbeit gehen? Darf ich schon, muss ich schon schlafen, um morgen ausgeschlafen zu sein? Und so weiter. Ja, auch im Sozialismus werden wir diese strukturierte Form der Arbeit natürlich beibehalten müssen, wie es da bei Marx hieß, letztes Mal sehr schön, diese Stelle. Und erst langsam, dann aber wirklich später in der kommunistischen Gesellschaft können wir das dann aber wirklich ablegen, diese starren Uhrzeit, wo man zur Arbeit gehen muss und wo der Wecker klingelt, da wird es dann nicht mehr so sein im Kommunismus, klar. Da ist dann wirklich so, dass jeder ja schon frei teilt, das in den Gemeinschaftspool wirft, was er halt so anfertigen kann und dann das rauszieht, was er gerade an Konsumptionsmitteln braucht. Aber das ist natürlich eine höhere Entwicklungsstufe, die man dann irgendwann erreichen wird mit dieser vorbereitenden Arbeit des Sozialismus, der aber schön strukturiert und auch autoritär von oben regiert werden muss. Genau. Revolution.exe wäre also ein Programm, das ich mal gern ausführen würde. Nur wie kommen wir da hin, dass wir das wirklich durchziehen in der Revolution? Da sind die Vorbedingungen jetzt ein bisschen schwierig. Wir können das nicht so durchziehen von einem Moment auf den anderen. Wir müssen hier auf die richtige historische Konstellation warten. Wie in Russland nach dem Ersten Weltkrieg hat es eben geklappt. Ein Machtvakuum, der Zar geflüchtet. Und so, ja, müssen wir optimistisch sein und einfach in diesen Zeiten jetzt, wo die gesellschaftlichen Verhältnisse uns eher trüb stimmen, da ein Grundstock an zur Revolution befechten, aufrechterhalten, wie es bei Malengron hieß. Das also können wir hier machen, damit wir dieses Revolutionsprogramm dann irgendwann ausführen können. Aber ich muss jetzt auf meine esoterischen Gedanken kommen. Ja, hat der Marxismus nicht auch ein bisschen versagt? Nicht nur, weil er jetzt gescheitert ist in der Sowjetunion, abgeschafft wurde, aber generell dabei die Massen zu begeistern. Es ist doch immer so, dass der Arbeiter sich die schönen marxistischen Reden gern anhörte, aber dann doch lieber bei seinem Bier blieb und sagte, ja, das ist mir lieber, hier ein schönes Feierabendbier zu trinken. Und ja, sehr gut, aber was der kommunistische Theoretiker da schwafelt von der Befreiung der Arbeiterklasse, aber im Grunde sagt er es mit der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach. Also diese gesicherte Lohnarbeit hier, wo ich immer nicht arbeitslos bin, ist mir lieber als diese Träumerei da von einem viel besseren Leben. Ja, okay. Wie gehen wir dann in Zukunft vor? Da ist einfach mein Ansatz zu switchen von diesem wirtschaftsethischen Fokus, dass dieses Wirtschaftssystem nicht ethisch sein wird, das abschaffen müssen, zum sexuellen Fokus. Denn Wirtschaft und Sex sind doch die zwei Stützpfeiler des menschlichen Lebens. Geld und Freunde heißt es bei Stefan immer. Ja, aber Freunde, sind die wirklich so wichtig? Eher die Sexualpartner, würde ich sagen. Was Stefan immer sagt, ja, entweder du brauchst Freunde oder du brauchst Geld. Wenn du viel Geld hast, klar, dann kann es ja auch egal sein, wie beliebt du bist unter deinen Freunden, dann brauchst du auch gar keine Freunde mehr, kannst einfach so leben. Das ist schon ganz richtig, was er da wohl sagt. Aber ich sage ihm, es sind eher die Sexualpartner, die Liebespartner und das Geld auf der anderen Seite. Aber gehen wir also von dem Geldfokus weg. Das hat die Arbeiter nicht so richtig motiviert. Ja, mein Gott. Dann müssen wir es eben anders versuchen. Und zwar aus diesem Revolutionseifer heraus, wo ich sage, es kann einfach nicht so weitergehen. Ich mag hier auch nicht mehr so weitermachen mit der toxischen Lohnarbeit. Es muss einfach sein. Ja, also stalinistisch lieber Zwang zum Richtigen als Zwang zum Falschen. Da wird auch mal was schieflaufen. Ja, da wird auch jemand exekutiert werden, da wo sich dann doch rausstellt, nee, das war doch falsch. Oder wo einfach ja in den Revolutionseifer da das Blut überkocht und es wirklich zu blutigen Ausschreitungen kommt und Leute ungerechtfertigterweise sterben. Aber es werden dadurch eben auch mehr Todesfälle verhindert. Also die Weltgeschichte ist kein monolithischer Block, der einfach... Also wenn die Russen, die Bolschewiki, da nicht Revolution gemacht hätten 1917, dann wäre es ja anders verlaufen. Danach gab es erstmal Bürgerkrieg, 5 Jahre. Und vielleicht sind sie da auch blutig vorgegangen, aber was wäre denn die Alternative gewesen? Dann, wenn sie verloren hätten, dann eben die anderen rangekommen, die Zaristen, oder kenne ich mich jetzt nicht genau aus, da muss man weiter studieren, das ist ganz klar, aber man hat ja auch viel Zeit jetzt. Noch bis zur Revolution, sage ich mal, noch mindestens 10 Jahre haben wir da vor uns. Aber was wär dann passiert? Dann wäre es ja zu weiteren Ausschreitungen gekommen oder dieses absolutistische Zarenregime. Da wäre es dann wieder zu Aufständen dagegen gekommen, die noch blutiger gewesen wären oder andere Länder hätten die Sowjetunion invadiert, hätten da eine Invasion gestartet, weil es so geschwächt werden worden wäre, wenn diese Bolschewiki jetzt nicht in den 1920er Jahren so massivst industrialisiert und aufgebaut hätten, was ihnen dann angekreidet wird, dass man da die ganzen Weizenspeicher leer gemacht hat oder die zwangs eingesackt wurden, die Weizenspeicher, und die Leute dann angeblich deshalb Hunger leiden mussten. Aber es war eben die richtige Politik, die Industrialisierung zu forcieren, damit man da einfach voranschreitet in die Moderne. Und mit dem Zweiten Weltkrieg, dem Überfall der Nazis, hat sich ja gezeigt, wie wichtig das war, diese Schwerindustrie, also zu haben, nicht nur die Leichtindustrie, und ja, diesen harten Weg also zu gehen mit vielen Entbehrungen, aber der hat den Menschen auch deutlich mehr Wohlstand, Elektrifizierung, sanitäre Systeme, Alphabetisierung etc. gebracht hat. Also ein guter Weg, der dort gegangen wurde, der nicht totalitär war, der nicht blutig war, zumindest nicht blutiger als die Alternativen, die im Raum gestanden haben, wo die Weltgeschichte ist eben nicht dieser Punkt, wo man sagt, 1917 ist Punkt Null. Und ja, wenn die Bolschewiki da nichts gemacht hätten, einfach Däumchen gedreht hätten in diesem historischen Moment, dann wären die nächsten Jahre ja einfach friedlich verlaufen, mit null Toten, mit null ungerechtfertigten Menschen, die dann gestorben wären an diesen Verwerfung der Weltenläufe, die eben immer wieder erzeugt werden in dieser Situation der kapitalistischen Konkurrenz innerhalb dieser Staaten und auch zwischen den Ländern, die Konkurrenz und um die Ausweitung von Marktanteilen und Imperien, Einflussgebieten, wo also immer wieder mal Länder unter die Räder kommen, wie jetzt gerade man auch wieder sieht an der Ukraine. Aber gut, das ist also so mit den Bolschewiki, das richtig war, was sie gemacht haben, aber wo wollte ich hier ankommen in meiner... Ja, gut. Damals ging es also noch, die Arbeiter zu motivieren. Klar, die Situation war dort wohl materiell schlecht. Aber heute, jetzt hier im Westen, wo wir gut gepampert sind, ist vielleicht eher die Frage, dass wir nicht so viel pampern. Diese Bedeutung der Pamperung müsste man also eher aufgreifen, die mit E. Das ist also die Aussage von Robert Pfaller, dass wir heute oversexed und underfucked sind. Wir lesen zu viel über Sex und erotisierte Werbung in den Zeitschriften und im Fernsehen und schöne Witze oder Anspielungen immer wieder auf den Phallus in in Gesprächen, in Alltagsgesprächen über die Länge des ein oder anderen Gemächts, die sich vergleichen, die sich abschätzen ließe mit der Größe der Hände und so weiter. Dieser Diskurs hat mich schon immer gestört, ja. Aber dass dieses Oversexed, wie Faller hellsichtig sagt, ja. Aber gleichzeitig materiell sind wir underfucked, ja, einfach zu wenig gefuckt. Das ist richtig für mich auf jeden Fall. Jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt bin ich so glücklich mit meiner Freundin. Und da komme ich auch zum Punkt, genau. Aber für lange Zeit sage ich es ganz klar, ja, war die Situation bei mir auch so pauperisiert, wie man sagen kann, völlig verarmt auf sexuellem Gebiet. Und das kann natürlich nicht so weitergehen, ist jetzt auch immer noch die Lage bei zu vielen Menschen. Und diese Menschen müssen wir aufhetzen gegen dieses liberale Marktwirtschaftssystem, jetzt nicht mehr auf der ökonomischen Ebene, sondern auf der sexuellen, wo es ja auch eine liberale Marktwirtschaft ist, wo gesagt wird, ja, du mit deiner Attraktivität kannst dich da in den Ring werfen und sollst dann einen Partner ergattern, der deinem Wert entspricht, der dich abkauft, der dir das abkauft, dass du diese wunderbar einzigartige Person bist. Klar, aber mit meiner Freundin. Oh Gott, ja, für sie ist das wahrscheinlich alles auch schwer zu verstehen in Peru, auch wenn sie aus einer sehr progressiven, revolutionären Familie kommt, was ich sehr bewundere, ihren Vater vor allem, der da im Untergrund auch aktiv war, unglaublichen Mut bewiesen hat, auch aus seiner Familie andere, sich dann linksradikalen bewaffneten Gruppen sogar angeschlossen haben. Ja, aber er hat sie also sehr gut marxistisch erzogen. Das ist wirklich aller Ehren wert. Aber trotzdem ist dieses Land zumindest da wahrscheinlich noch auf der kulturellen Ebene etwas konservativer. Wie überhaupt diese Länder, da ja auch Kolumbien heißt es, sei eher konservativ, wobei man da es nicht so sehr damit verbinden würde, mit diesem Land, wo es so heiß ist, wo man so viel schwitzt und die Säfte mal schnell auffallen, würde man glauben. Aber ja, da wird viel getanzt und so weiter, aber auf der sozialen Ebene vielleicht auch eher konservativ. So also auch in Peru. Und deshalb für meine Freunde immer wieder schwer zu verstehen, was ich da sage. Mit der Polygamie sage ich also ganz klar, ja, es ist die richtige Position, sich zur Polygamie, zur mehr, wie auch immer, mehr Partnerschaftlichkeit zu bekennen. Sex mit mehreren Partnern zu haben. Ja, ist die Position nur vielleicht jetzt noch nicht auslebbar, noch nicht zu realisieren in vorrevolutionären Zeiten. Dann, wenn wir die sexuelle Revolution auch durchgesetzt haben werden, dann wird man so frei sein können und die Ketten wirklich sprengen können. Aber jetzt ist man auch noch so genatscht, noch so integriert in dieses autoritäre System, das einem sagt, ja, so muss es sein. Du bist nur für dich selbst verantwortlich, du du musst nur danach schauen, dass du eine glückliche Beziehung findest, deinen Individualnutzen maximierst. Das ist schwierig, sich ganz davon zu lösen. Deshalb bin ich da ja auch so glücklich in dieser Paarbeziehung und möchte mich da nicht rausschlängeln, sondern wirklich nur mit ihr das genießen. Ganz klar sage ich hier. Es ist doch das Gleiche wie mit der ökonomischen Revolution. Auch da könnte man ja sagen, jetzt in vorrevolutionären Zeiten, ja, du als Kommunist, dann gib doch deine ganzen Ersparnisse ab. Wenn das Kapital so böse ist, dann musst du halt alles vernichten oder irgendwie spenden. Aber nein, sage ich, sind eben die materiellen Zwänge, wie das System jetzt eingerichtet ist. Okay, was soll ich da groß machen? Ja, das behalte ich jetzt auch schön, das Kapital, das mir meine Oma vererbt hat zum Beispiel. Auch wenn es natürlich nicht gerecht ist, nicht rechtmäßig, dass das einfach so vererbt wird. Und ja, es natürlich klar ist, dass eine Erbschaftssteuer von 100% mal angemessen wäre. Ja gut, aber trotzdem, jetzt sind die faktischen Zusammenhänge halt so auf der Welt, da muss ich mich auch danach richten und kann die hier schon mal in Gedanken transzendieren und mich dann auf das Kommende vorbereiten, auf den Kommunismus, der zweifelsohne kommen wird, weil die Idee so gut ist, dass sie sich immer weitere Unterstützer beschaffen wird, rekrutieren wird, allein dadurch, dass es ja auch intellektuell vermögende Menschen geben wird, intellektuell begabte Menschen geben wird, die sich dann weiterbilden und dazu bekennen. Nur jetzt halt direkt noch nicht so realisierbar. Aber irgendwann werden wir da ankommen, egal ob in 100 oder in 1000 Jahren. Völlig klar, dass das keine Utopie ist, sondern wissenschaftlich von Marx und Engels aufgesetzt als Programm, was wir jetzt einfach nur exekutieren müssen, genau, aber wo es natürlich immer wieder Widersprüche gibt und wir das genau betrachten müssen, was ist da schon geleistet worden an Vorarbeit von den Bolschewiki, wie ist das in Einklang zu bringen, wo gibt es theoretische Mängel vielleicht bei Marx, wo praktische Ausführungsmängel bei den Bolschewiki, und das müssen wir einfach alles analysieren und uns vorbereiten. Aber irgendwann kommen wir da an, genau. Und genauso bei der sexuellen Revolution. Irgendwann kommen wir da an, irgendwann wird klar, dass dieses Marktphantasma, der Marktfetisch, nicht so von Nutzen ist wirklich für uns. Und dann, ja, können wir wirklich so frei leben, die Ketten dieser Paarbeziehung sprengen. Aber für jetzt sage ich, dass ich das nicht sprengen will und mich da ganz klar zu meiner Freundin bekenne. Und ja, das ging ja auch zu weit in der letzten Folge, was ich da gesagt habe von den süßen Mäusen, von den Aktivistinnen, den Klimarevolutionärinnen, das ging zu weit, muss ich ganz klarstellen hier. Das ist natürlich so, ist die Wollust, ist weitschweifig, ja, aber man muss ja, man kann ja versuchen, sie im Zaum zu halten, auch wenn das vielleicht nach hinten losgeht, ja, das ist es halt mit der Selbstsüchtigung, was die Mönche, die religiösen Bewegungen immer so versuchen umzusetzen, aber erzeugt das nicht eigentlich einen noch viel stärkeren Wunsch, wenn du ihn dir so vorenthältst, dich so kasteist und schämst dafür und dich als ein Sünder betrachtest. Ja, das sind schwierige Fragen. Ich sage nur weiterhin, glaube ich, dass es richtig ist, was meine Freundin sagte, als wir mal ein Gespräch hatten über die Polygamie und meine Sehnsucht nach der Polygamie, zumindest auf theoretischer Ebene. Ja, sagte sie, aber creo que el amor es una decisión. Ist das sie? Die Liebe ist eine Entscheidung. Und so ist es ja auch. Da ist nicht dieser magische Blitz, der in einen einschlägt. Ja, das schon. Das ist aber nur die erotische Attraktion. Das ist noch nicht diese Liebesbeziehung. An der muss man arbeiten. Die muss man über Monate hinweg, wie wir es jetzt schon fast ein halbes Jahr machen, sich erarbeiten, sich so aufbauen, immer wieder Widerstände überwinden. Das ist also eine Entscheidung, dass man einfach sagt, ja, diese Beziehung ist mir jetzt diese wichtige. Und genau, da kommt es nicht so sehr an auf erotische Attraktion, auf den Sex im Bett. Das ist auch etwas, was ich auf Spanisch schon mal sagte in meinem Podcast. Weiß gar nicht, ob ich es hier sagte. Jedenfalls, dass ja, es auch nicht so wichtig ist in einer Beziehung, ob der Sex so gut ist, sondern dass halt die eine Seite der Liebe. Aber man kann ja vielleicht auch eine Person haben, mit der man das einfach lieber befriedigt, die romantischen Sehnsüchte. Und dann in der Polygamie, wie Pfaller meint, könnte man ja trotzdem noch Sex haben mit anderen Personen. Und das würde ja aber nicht die Beziehung mit der ersten Person herabwürdigen, sondern einen nur weiter bilden, in sexuellen Belangen, und einen reicher zurückkehren lassen und ausgeglichener sein lassen. Ja, so kann es sein, denke ich, dass diese sexuelle Lust ist sicherlich da. Ist aber nicht das Entscheidende für eine romantische Liebesbeziehung. Nun aber, kommen wir zum, ja, was Lacan noch sagte, das, daran habe ich mich auch erinnert, weil ich das schon mal auf Spanisch sagte, in meinem Mesita Cubrite Podcast. Lacan sagte so, ja, Sie sehen, dass ich nicht vögle im Moment, aber trotzdem genau die gleiche Lust empfinde, als würde ich es tun. Obwohl ich nur hier vor Ihnen spreche, empfinde ich also genau das gleiche Lustgefühl. Irgendwie so sagte er, diese Jouissance, die das französische Wort für die Lust ist. Jouissance. Das ist diese Lust, nicht das Begehren, wie ich da irgendwann mal sagte in den 10er-Folgen, dass das die korrekte Übersetzung sei. Nein, aber gibt auch natürlich keine so adäquate Übersetzung, deshalb sagen wir lieber Jouissance, dass diese unglaubliche Lust, die einen so überregnet mit Lustspritzern und wie eine Dusche aus angenehmen, warm, wohligen Empfindungen ist. So, glaube ich, stelle ich mir die Jouissance vor. Was sagt aber Lacan genau, dass das genau das Gleiche ist beim Sprechen, hier auch im Podcast, genau die gleiche Lust wie beim Sex. Ja, und so ist es wahrscheinlich auch deshalb auch vor diese Kompulsion und dieses Gefühl, ich muss einfach jetzt heimkommen. War vorher noch mit meiner Freundin wunderbar spazieren auf der Bank, wo wir uns zum ersten Mal geküsst haben. Haben wir uns nochmal geküsst. Und aber ja, dann trotzdem wollte ich doch wieder heimkommen, um ja jetzt diese Jouissance Folge zu leisten. Diese Jouissance aus mir heraus fließen zu lassen, ihre Früchte zu genießen. Ja, so ist es wohl. Was Lacan meinte, dass da also kein so wirklicher Unterschied besteht, dass einfach ein dunkler Kern im Menschen. Was ist da schon dran an dem, was wir mit Lust bezeichnen? Man kann so reduktionistisch sein und sagen, es ist mal beim Sex so materiell und so unleugbar, nicht zu leugnen, dass da doch was ist, was dich stimuliert, die Nervenenden da in den Geschlechtsorganen. Ja, aber ich glaube nicht, dass alles durch Phantasmen durchsetzt. So wie Wolfgang das mal zu erklären versuchte im 29er Podcast mit Bezug auf ein Buch von Hegel, Buch von Slavoj Žižek mit Bezug auf Hegel, Hegel im verdrahteten Gehirn oder so, und dann sagte, ja, aber es kommt ja immer auf die Umstände an, das Setting, was, wie wir etwas empfinden. Und wäre es noch der gleiche Sex, wenn da einfach ein Loch in der Wand ist und da kann man ja sein Organ durchstecken und dann irgendwie war da so ein Beispiel, was ich jetzt nicht mehr ganz genau rekonstruieren kann, von Žižek, was Wolfgang erklärte, aber Stefan hat es, glaube ich, nicht richtig verstanden. Er hat das Niveau ganz schön runtergezogen in dieser Debatte und gesagt, ja, also das mag schon sein, was diese Philosophen sich da ausdenken, okay, aber für manche Sachen gilt es einfach nicht. Zum Beispiel beim Essen. Da kommt es ja nur auf das an, was ich mir reinschiebe. Was ist das für eine Haltung? Das heißt doch so schön auf Deutsch, das Auge ist mit, und damit ist das doch schon ausgedrückt, dass davon ja schon allein eine Lust verursacht wird, was du hier, wie schön der Tisch gedeckt ist, was dafür, ja, wie man das anrichtet, wie da eben diese Kunst ist, die Teller und Speisen schön aufzufahren, so wie in diesem Tischlein-Deck-Dich-Märchen, das Tischlein sich von selbst deckte und nicht nur eine reichhaltige Fülle an Speisen bereitete, sondern ja auch das feinste Geschirr, hieß es da, glaube ich. Auch das rein feinste Geschirr hat sich da einfach von selbst aus der Luft herbeigezaubert durch dieses magische Tischlein. Und ja, also Stefan, das ist ganz klar, dass ich da deine Haltung irgendwie komisch fand, zu sagen, aber beim Essen ist es ja nicht so, dass das irgendwie durch Phantasmen durchsetzt ist oder dass diese Lust ist irgendwie ganz rein. Das ist irgendwie die unkontaminierte Lust. Und da geht es nur darum, ja, was sind das hier für Kalorien? Wie schmeckt das? Nein, ist doch klar, wie Robert Palle auch meinte, viele Leute haben gar keine Lust mehr, allein zu essen. Wenn sie allein sind, dann schmeckt es nicht mehr. Sie wollen immer irgendwie Gesellschaft sein. Ja, mir geht es jetzt nicht so, aber kann ich mir schon vorstellen, dass auch das ja diese Lust verschafft, zu sagen, ja, nur in Gesellschaft. Das ist auch so schön. Mit meinen Freunden esse ich natürlich immer besonders gern. Und da ist auch was ganz anderes, ja. Sonst ist es manchmal auch ein bisschen kompulsiv, sage ich hier. Beim Rauchen kriegt man so viel Hunger, danach ein bisschen kompulsiv dann das Essen, aber all das, alles, jede Alltagshandlung, sag ich, ist einfach schöner, wenn man so verliebt ist, und diese Liebe ist die Würze im Leben, ganz unironisch sage ich das hier ernsthaft, dass auch die Würze im Essen, auch da kann man es viel mehr genießen und es ist viel leckerer, wenn man zusammen einfach so vor einem schönen Tellerchen sitzt. Nun, lassen wir diese Dinge mit dem Essen, genau. Wir kommen hier zum Sex, zum wirklich, ja, das ist aber wirklich das Materielle. Kurze Pause, aber ich habe schon lange kein Liedchen mehr gespielt, genau, was ich meinte, ja, ich bin hier so gut unterwegs, komm, jetzt kann ich auch noch ein bisschen weitermachen, auch wenn wir schon eine Stunde drin sind und man sagen könnte, ja, jetzt muss man mal, jetzt wäre schon vielleicht langsam Zeit, an die Ruhe zu denken, wegen der Arbeit, ne? Dass ich da morgen wieder viel aus mir raushole. Egal, daran denke ich nicht, sondern hier an weitere Exzesse der Lust, der Podcast-Resonance. Aber damit ich mich ein bisschen regenerieren kann, spielen wir hier ein Liedchen ein. Und es ist so, ja, haltet mich einfach an. Genau, ihr könnt mich anhalten. Oder sagt das, was nicht stimmt, sagt, dass ich auf dem Holzweg bin. Aber ich fand einfach die letzten Folgen, ja, das war schon etwas Unerhörtes, Ungehörtes, so. Es war schon etwas Innovatives. Und deshalb kommt jetzt dieses Lied Stop Me If You Think You Heard This One Before. Ein Lied, das ich aus dem Doppelsechs-Podcast kenne, den ich nicht sehr schätze, weil es sehr ironisch ist und vor allem auf politischer Ebene in der Corona-Pandemie immer wieder ironische Dinge sagte, die ich sofort unterschrieben hätte. Also so ein ironischer Protest, so als, ja, dass man sich lustig macht über diejenigen, die noch die Eier haben, gegen diese Corona-Willkürschaft anzugehen und zu sagen, ja, als der Lockdown kam im November 2020, hieß es dann beim Doppelsechs-Podcast, ja, das kann ja wohl nicht sein. Hier werden wir eingeschränkt und die Merkel und was weiß ich. Also es war einfach ironisch, aber völlig richtige Aussagen, wenn man es unironisch gesagt hätte. So sagte ich auch schon mal über Thilo Jung, dass er sich zu viel der Ironie bediente im Aufwachen-Podcast. Und wenn er einfach das alles so mit einem ernsten, straighten Face gesagt hätte, ja, dann wäre es auch ganz richtig gewesen. Ja, so viel dazu. Dieser Podcast, ja, ist aber doch ganz gut. Vielleicht höre ich jetzt doch mal wieder rein. Jetzt, wo ich mich dran erinnere, sie empfehlen da immer wieder Lieder und haben auch diese Playlist auf Spotify. Rigobert Songs. Nun, dieses Liedchen also spiele ich jetzt ein und danke dem Doppelsechs-Podcast. Stop me if you think you heard this one before. Ja, und damit geht's schon weiter hier. Stop me if you can. Ja, versucht's doch mal, Leute. Stop me, stop. If you can, ja, ja. Ich ziehe hier weiter meine Kreise, unbeeindruckt von eurer stummen Kritik und euren ungeäußerten Vorwürfen, die ich da schon wieder raushöre aus eurer stummen Zuhörerschaft. Ja, auch kein Kommentar ist ein Kommentar, sage ich euch. Ich weiß genau, wie ihr auf mich blickt, anhand dieser null Kommentare, die dort immer noch aufleuchten bei Podigy unter jeder Folge, was jedes Mal sehr traurig ist. Aber ich weiß schon, was ich mir da meinen Teil zu denken habe. Wie auch immer. Hier hört ja auch jemand schreien im Nebenzimmer. Ich bin hier in einer internationalen WG. Und diese Mitbewohner kommen auch von mittelweit her. Nicht so weit wie Afrika oder Südamerika oder Asien, aber auch nicht so nah wie Frankreich oder Spanien. Egal. Ein Punkt auf meiner Liste, bevor wir zu einem herzerweichenden Dokument kommen, mit Bezug zu Michel Houellebecq, meinem großen literarischen Vorbild. Ja, deshalb bin ich auch etwas vulgär, etwas obszön unterwegs. Vor allem heute in diesem abschließenden Gedicht von mir. Aber dieses Sex-Dokument werden wir gleich angehen. Noch ein Wort zur Angst, zu gut zu sein. Ja, heute war es also auch wieder so, die Sonne hat geschienen, wie dieser eine Italiener mir mal sagte. Ich war da eben bei Workaway, diese Seite, wo man irgendwelche freiwilligen Arbeit finden kann. Und das war sehr schön im italienischen Norden, der sehr reich ist. Dieser Mann, der sich Anarchist nannte, war Immobilienmakler und hat Grundstücke im Wert von 4 oder 5 Millionen vertickt. Er war also sehr gut gepampert, ja, finanziell gesehen gut abgesichert, aber in einem relativ bescheidenen Haus in den Bergen gewohnt, wo es ihm einfach gefallen hat. Das war nämlich das Haus seiner Eltern. Und dort war es ganz schön kalt. Irgendwie, ja, der Kachelofen hat nicht so alle Zimmer geheizt. Und er hat aber gemeint, als er klein war, hat er dort gar keine Heizung. Das ist dieser Punkt, ja, in der Tonne ist die richtige Position. Man kann auch wirklich mal auf viel verzichten. Man muss nicht auf alles verzichten. Man muss nicht gleich wie Ted Kaczynski, obwohl sein Weg auch bewundernswert ist, abgesehen natürlich vom Individualterrorismus, der nirgendwo hinführt, ein individueller Terrorismus, der in kein großes Konzept eingebettet ist, aber auch sein Weg, da in einer Hütte allein zu leben, natürlich beeindruckend, die Bösartigkeit der modernen Technik zu erkennen, die uns so abhängig machen soll, so hilflos dastehen lassen soll. Nun, man muss ja aber nicht so weit gehen, sondern zumindest so weit zu gehen, ja, zu sagen, wenn wir sozialistisch organisieren könnten, diese Wirtschaft, die diese Technikgüter verteilt, dann wäre es schon gut, und um den Weg dann zu beschreiten, ja, können wir auch mal auf ein bisschen oder auf sehr viel auch verzichten. Denn es ist sowieso so, die richtige Position ist in einer Tonne, wie ich sagte in Folge 66. Ja, was soll man groß machen? Ja, der Mensch braucht eben Atmung, Nahrung, bisschen Sex ab und zu. Das wäre ganz gut. Aber was darüber hinausgeht, weiß ich nicht. Arbeit natürlich, diese Beschäftigung, die wäre wichtig. Nun, da bin ich abgeschweift wegen dieser Sonne, die also dieser Anarchist aus Italien erwähnte. Die Sonne scheint und so auch heute wieder. Ich bin so glücklich mit meiner Freundin. Da geht die Sonne auf, wenn ich sie morgens lächeln sehe. Aber ist das dann nicht etwas zu viel des Glücks, mag man sich da fragen? Und so auch mein Problem hier mit den Podcasts. Ist es nicht etwas zu viel? Ist es nicht, gehe ich da nicht weit über mich hinaus eigentlich? Ja, so wie ich bisher kannte. Diese Hülle des schüchternen, zurückhaltenden Jungen habe ich jetzt abgelegt. Oh. Da gehe ich also darüber hinaus und da kann man auch fragen, ist das nicht so gut? Bin ich hier nicht zu gut schon unterwegs? Habe ich nicht schon eine zu hohe Höhe erreicht? Wie soll es da noch weitergehen, frage ich mich da. Ja, wie soll es mit Tischlein deck dich weitergehen, wo ich jetzt schon diesen anderen Podcast so haushoch überlegen bin? Dem Nordgender-Podcast zum Beispiel, der ja auch nur mit Wasser kocht, der auch immer nur diese Nachrichtenclips da einspielen kann, dem sonst auch schnell die Luft ausgehen würde, wenn sie nicht auf dieses Rohmaterial immer wieder zurückgreifen könnten. Dieses toxische Nachrichtenmaterial also, das, wie man es auch dreht und wendet, die Zuhörer ja doch immer wieder vergiftet, auch wenn man es noch dekonstruiert, wie John, der alte Dekonstruktivist, immer sagt. Ja, gut. Die Angst also, zu gut zu sein. Diese Angst lähmt einen. Da kommen wir wieder zu diesem Punkt, dem Esoterischen aus der letzten Folge mit dem Kiffen und mit dem, dass man gern mal faul ist oder die Arbeit verweigert oder generell das Glück verweigert. Auch in der Liebe habe ich immer wieder diesen latenten Drang mit meiner Freundin. Auch wenn ich sie so liebe, ja, trotzdem gibt es manchmal ein bisschen Probleme, eine gewisse Verstimmung in der Harmonie dieser Beziehung. Und dann denke ich auch so, ja, vielleicht ist mir wirklich ein Junggesellenleben doch das Angemessene. Wie Nietzsche schreibt, der Philosoph muss eigentlich Junggeselle sein, sonst ist er nicht ernst nehmen. Ja, dann denke ich mir auch so, also ich bin für das Unglück gemacht. Ja, ich will unglücklich sein und mich immer nur verzehren nach diesen schönen Mädchen, aber eigentlich nie wirklich die Hand einer solchen wunderbaren Dame halten, wie meiner Freundin. Das ist ein valider Punkt, dass einem das dann diese esoterische Einleuchtung kommt, ja, eigentlich bin ich eher so gepolt, auf das Unglück zu schielen und zu drängen. Das ist etwas ungut in diesem Marktumfeld, sagen wir mal. Und der Markt verschlimmert das alles nur noch, weil man sieht, welches Unrecht dieser Markt eigentlich dasteht. Darstellt, wie Marx sagte, dass die einen ja mehr begabt sind als die anderen, aber ja, warum? Warum soll es Naturgesetz sein, dass der flinker ist mit seinen Händen, dann auch mehr verdienen können muss? Das muss kein Naturgesetz sein, aber wir werden es auch im Sozialismus noch nicht so richtig brechen könnten, wie Marx meinte. Auch da wird das Recht an gleichem Maßstab messen müssen, also wie viel Arbeit kannst du vollbringen? Ja, okay, dann wird eben der eine schon mehr verdienen als der andere, das ist auch richtig so, anders wird es nicht gehen. Das sind notwendige Widersprüche im Aufbau und es ist besser, das trotzdem mal aufzubauen, aber irgendwann werden wir das dann doch überwinden. Diesen ungleichen Zustand der Menschheit, also dann in der Endphase des Kommunismus überwinden. Aber ja, einfach dass einem zu gut geht. Dieses Gefühl habe ich manchmal auch. Nicht in diesem Sinne, wie es die konservativen Reaktionäre sagen, uns geht's ja zu gut, deshalb schaffen wir nicht mehr so. Und deshalb ist so, man so wohlstandsverweichlicht wie ich und nehme einfach frei von der Arbeit, wenn du wüsstest, wie man in anderen Ländern schuften muss. Ja, wie es meine Freundin auch sagt, sie schuftete immer sehr hart in Peru, auch immer daheim, Hausarbeit, aber auch im Büro und so weiter. Ja, da ist nochmal ein anderer Arbeitsrhythmus in diesen Ländern, wo man gleichzeitig studiert und nebenher voll arbeitet, um sich überhaupt finanzieren zu können. Aber gut, nicht in diesem Sinne, also dass es mir zu gut geht. Aber nicht materiell zu gut, sagen wir, sondern geistig zu gut, dass ich schon zu fröhlich bin und zu viele Gründe habe, mich zu freuen oder stolz auf mein Werk zu sein hier. Eine Ansage, ja. Oder auch wenn ich was geschrieben habe, da schreibe ich ein schönes Kapitelchen eines fragmenthaften Romans, ja, der sich auch um dieses Problem dreht, das wir gleich angehen können, um den Kommunismus, um diese politischen Probleme. Aber dann bin ich schon so zufrieden oder so, ja, denke mir, oh, das ist schon relativ gut. Wie viel besser soll es denn noch werden? Also, das ist mir zu viel. Und da ist der liberale Hengst im Spiel, denn der brilliert da so, dieses Phantasma glitzert einen dann so an, funkelt da von diesem Thron, von diesem heiligen Berg des liberalen Marktteilnehmers, der seinen Nutzen sucht. Der funkelt mich an und sagt mir, oh, du bist ein begabter Autor. Also, du hast hier was auf dem Kasten, Junge. Und du kannst ja die anderen Hengste ausstechen. Und das ekelt einen dann so latent an. Mich als Kommunist, dieses Marktphantasma. Ja, und das ist dieses Problem mit dem Zugutgehen. Ja, dann bin ich schon zu weit fortgeschritten und dann lasse ich die Arbeit wieder liegen für einige Monate. Aber das kann so nicht weitergehen. Ich muss diesen kommunistischen Roman also zu Ende führen, sage ich hier ganz klar. Und dazu wollte ich mich nur kurz motivieren. Und jetzt können wir aber in diese theoretischen Gefilde wieder einsteigen. Kommen wir hier, ja, zu einem Text, den ich schon mal als zensiert beschrieben hat in der Episodenbeschreibung, wenn ihr da immer fleißig mitlest, dann war da die Rede davon in Folge 63 oder so, dass da etwas gibt, was definitiv nicht für die deutschen Ohren geeignet war, weil die, ja, sind so pudoroso auf Spanisch, die sind so schamhaft, die erröten leicht mal diese deutschen Öhrchen, und diese Sprache, die ist überhaupt nicht angemessen, diesen wahrhaft romantischen, ja, erotischen Themenkomplexen. Mhm. Ja, kommen wir kurz zur Einleitung. Da hatte ich also von der FDP, von meiner Indoktrination als Jugendlicher erzählt, dass ich auch FDP wählte, aber nicht mehr mit Überzeugung, sondern aus Nostalgie. Mit 18 war ich völlig unpolitisch und dachte, ja, das hat alles irgendwie nicht seine Richtigkeit, aber irgendwie weiter erforschen wollte ich es auch noch nicht. Aber mit 14 dachte ich eben, ja, der Liberalismus und der freie Markt, und ich will auch als Hengst da mal Unternehmer werden, und deshalb müssen die Unternehmenssteuern gesenkt werden. Es kann doch nicht sein, dass einem da so viel weggenommen wird durch die Steuern. Und wenn einfach der Unternehmer die Freiheit hätte, alles zu versilbern und zu verkaufen, was er da hätte, ohne diese Gesundheitsregulierung, wie hier in der EU, ja, gibt es für alles, selbst für Kopfkissen gibt es anscheinend Regulierungen, wie es da heißt. Für Gurken natürlich, ja, warum kann ich meine Gurke nicht auch so verkaufen, wenn sie gekrümmt ist? Hä? Das wäre das Paradies für den liberalen Unternehmer, der sagt, ja, die Gurke, deren Krümmungsverhältnis kann nur auf dem Markt richtig bestimmt werden. Vielleicht kommt hier der eine innovative Unternehmer, der verkauft nur krumme Gurken, und dann nehmen die Leute das plötzlich an und kaufen das wie warme Semmeln weg. Und das kann die EU-Behörde ja nicht wissen. Deshalb muss sie mal lieber die Finger rauslassen. Gut, ist natürlich ein bizarres Beispiel. In dem Fall ist ja eine tatsächlich eher witzige Regulierung, die ja aber auch schon längst abgeschafft wurde, mit der EU Gurkenkrümmungsverordnung, ja, für diejenigen, die das nicht kennen, die EU legte hier also fest, wie, mit welchem Winkel die Gurken maximal gekrümmt sein durften. Die krumme Gurke, also, vielleicht kommen wir darauf später nochmal. Aber, ja, das ist also das Paradies der Unternehmer, die sagen, okay, das ist alles zu viel reguliert und überhaupt, ja, es ist unser Sozialstaat, der uns bremst, uns da nicht richtig in Fahrt kommen lässt, uns gegenüber China Nachteile verschafft, was natürlich Quatsch ist. Natürlich haben wir ein viel höheres Sozialbudget als China. Wie es im Verhältnis aussieht zu China, weiß ich nicht. Kenne ich überhaupt nicht. Da fremdlich natürlich, wie ich meinte, trotzdem mit der politischen Ideologie stimme ich überein. Nun, das ist aber kein Klotz am Bein, müssen wir da mit Flassbeck keynesianisch sagen, dass wir einen Sozialstaat haben, sondern die Arbeitslosen können dadurch ja auch wieder etwas kaufen und kurbeln die Wirtschaft an. Und ohne dieses Arbeitslosengeld würde die Wirtschaft komplett zusammenbrechen, ja? Man könnte es natürlich sagen, was für viele Leute der feuchte Traum wäre, Hartz IV komplett zu streichen, zu sagen, komm, ja, wir sind hier so wohlstandsverweichlicht, es muss so sein, dann musst du halt wirklich auf der Straße stehen und wirklich Hunger leiden. Erst das kann die Leute wieder motivieren. Das ist die menschenfeindliche Sicht der Reaktionäre, die halt so ein niederes Menschenbild haben, die sich vor sich selbst ekeln und glauben, man könnte die Menschen nur mit der Peitsche motivieren, weil sie es von sich selber auch so kennen, dass ja, sie da dieses schwarze Herz haben und sich nur durch die ganz basale Existenzangst auf der Straße zu stehen und unwürdig zu sein, von seinen Mitmenschen nicht mehr angeguckt zu werden. Nur das kann sie zum Arbeiten motivieren und sagen, ja, jetzt muss ich aber mal schaffen hier und sonst nichts. Könnte sie nichts motivieren. Genau, das wäre also die Utopie vieler Leute heutzutage, wo der Hass auf die Arbeitslosen oder sogenannten Sozialschmarotzer dann schon so medial hochgekocht ist. Aber was würde passieren, würden wir das realisieren? Dann würde die Wirtschaft, die Konsumnachfrage natürlich total einbrechen. Es würde eine massivste Wirtschaftskrise ausbrechen. Ja, immerhin schon, haben wir schon einige Arbeitslose, 3 Billionen oder so. Und wenn die dann vom einen Tag auf den anderen nichts mehr kaufen können, nicht mal eine Wohnung mehr. Ich weiß nicht, ich glaube schon, das hätte gewaltige Effekte, wo man dann schnell klar würde, oh, das hatte schon so seine Richtigkeit aus volkswirtschaftlicher Sicht, diese Leute auch noch durchzufüttern. Und wie ich von Nietzsche vorlas in Folge 49, die Stärke eines Staates bemisst sich eigentlich darin, wie viele Parasiten und Schmarotzer er mitschleppen kann. Ja, dieses Wort will ich jetzt ja nicht anwenden auf die Arbeitslosen, aber grundsätzlich ist doch klar, unsere Volkswirtschaft ist so reich. Was soll das sein, ob wir jetzt den Arbeitslosen 800 oder 1600 oder 2000 Euro zahlen? Also es ist doch völlig egal. Und der einzige Punkt, das einzige Thema ist hier, dass diese Konkurrenz, dieser erbärmliche Wettbewerb muss aufrecht gehalten werden, weil die Leute, diese Konservativen, diese Denkrichtung, die schon in Richtung Faschismus, der ja von der Peitsche lateinisch Fastia kommt, glaube ich, diese Denkrichtungen fließen da schon so zusammen. Ja, der Mensch kann nur mit der Peitsche motiviert und zur Arbeit angehalten werden. Nun. Der Mensch muss gegängelt werden, ist unendlich schwach. Ist aus sich raus nicht fähig, und das stimmt ja auch, wenn er so individuell ist, ist er zu nichts fähig. Ist die Einbettung ins Kollektiv, aber wir als revolutionäres Kollektiv werden ihm zeigen, was der Mensch tun kann. Dieses System sogar stürzen kann und sich von der großen Gewissheit losmachen kann. Man könne nur durch die Pamperung, durchs Kapital weiter überleben. Ja. Nun, ja, wie dem auch sei, also das, ja, ist klar. Auf irgendwas wollte ich noch, ja, aber ist egal, das ist alles nicht der Punkt. Wir müssen ja wegkommen von diesem ökonomischen Meint. Und diese Arbeiter, die sich nicht richtig motivieren lassen zur Revolution durch diese Themen, selbst wenn man es klar vor Augen legt, wie sie da ausgebeutet und entfremdet werden, entfremdet von ihrer eigentlichen menschlich-spirituellen Natur, wenn sie da immer nur 8 Stunden am Band stehen beim Porsche oder Daimler und da irgendwas zusammenschrauben. Das ist man ja komplett dehumanisiert. Wer soll sich da noch wundern über diesen Hass im Internet, wo es dann heißt, ja, so viel Hass, oh, das ist aber böse, ja, aber die eigentlich werden doch diese Arbeiter gehasst. Gut, bei Porsche ganz gut bezahlt, aber trotzdem wird man ja so ausgebeutet und einfach materiell beherrscht. Einfach wird einem gesagt, dein Körper, dein Geist muss hier sein in der Fabrik, diese 8 Stunden, du hast uns zur Verfügung zu stehen und zu leisten, du hast hier zu liefern, und wenn nicht, dann stehst du halt auf der Straße, dann bist du ein unwürdiger Mensch, von deinen Mitmenschen angegafft. Und ja, es ist wirklich so, diese Stimmung habe ich das Gefühl, zumindest hier im Ländle, dass man sagt, Hartz IV ist eigentlich noch viel zu hoch, kann so nicht weitergehen, vor allem die Konkurrenz mit China, vor allem diese Sachen, dass wir auch wettbewerbsfähig bleiben, da müssen wir wirklich weiter und weiter kommen. So, aber erfreulichere Themen, genau. Also das ist alles dieser Wirtschaftsliberalismus. Wir sind scheinbar naturgegebene Einzelkämpfer. Doch diese Auffassung ist falsch, wie man leicht einsieht, wenn man sich traut, innezuhalten, um darüber nachzudenken, was schwerfällt, da man damit ja vermeintlich seinen Konkurrenten einen Vorsprung gewährte, die sich mit solchen spitzfindigen Fragen nicht lange aufhalten. Meine Freiheit endet nicht dort, wo deine Freiheit anfängt, sondern meine Freiheit setzt sich in deine Freiheit fort, weil wir eine Kette an menschlichen Lebewesen sind. Guillermo Giacosta. Den Satz hat mir übrigens meine Freundin geschickt und mich darauf aufmerksam gemacht. Aber das hatte ich ja schon mal vorgelesen. Genau, das hatte ich schon vorgelesen. Auch die Menschenrechte hatte ich hier angezweifelt, was die überhaupt bringen, denn sie sind nur so individuell begründet und können nur diese individuelle Freiheit denken, nicht die kollektive Befreiung, den kollektiven Fortschritt hin zu einer sozialen Formation, die sich ermächtigt, über die einzelnen Individuen zu herrschen und die zu entmachten, diejenigen Kapitalisten, die bisher von diesem System in die Machtposition gespült wurden. Solch eine kollektive Würde ist hier nicht mit einbedacht in den Menschenrechten, sondern nur dieses liberale Individuum. Und deshalb kann es immer nur für einige erfüllt werden. Das müssen wir also ein bisschen anzweifeln. Aber egal. Ja, oder lese ich hier noch ein bisschen weiter. Wir sind also eine Kette an Lebewesen. Dieser Satz bringt es auf den Punkt. Die liberale Illusion, worauf die Menschenrechte und sonstige Garnierungen unserer brutalen Weltordnung gründen, können nur individuell gedacht werden als Rechte, welche streng voneinander abgegrenzte Individuen gegeneinander aufrufen und ausspielen können. Dabei ist anhand der Arbeitsteilung ja schon klar, dass niemand ohne den anderen überleben könnte. Selbst Philosophen leisten hier wichtige Arbeit, blabla. Ja, mit ihrem Blabla eben. Alles da sind wir eine Kette an Lebewesen. Alles, was wir täglich tun und fühlen, stammt von woanders und hat sich durch die Zeiten mit dem Fortgang der Weltgeschichte und der Entwicklung und Ausdifferenzierung der Kulturen so eingespielt, dass es uns heute ganz selbstverständlich erscheint. Selbst in der Liebe ist man nicht so frei und selbstbestimmt, sondern angewiesen auf die Träumereien, zum Beispiel hier eines Podcasters, woran ihr euch dann wieder bereichern könnt und berauschen könnt und euch vielleicht auch verlieben könnt. Ja, das ist sehr schön. Also wir sind alle aufeinander angewiesen, diese Kette an Lebewesen. Auch ich leiste hier meine Arbeit und kann euch hoffentlich anleiten dazu, dass ihr nicht mehr dann so an dieser Krankheit von Pfaller leidet, die diesem Liebes, dieser Liebes Mangel an körperlicher und geistiger Liebe und Zuneigung und Zuwendung. Ah ja. Jetzt aber ist hier der zensierte Teil, den ich überschrieben habe, mit, falls ihr noch minderjährig oder sonst wie geistig unreif seid, bitte diesen Teil überspringen. Also, dieses Liberale, also haben wir jetzt durchgekaut. Hier ist keine Hoffnung mehr. Den Leuten diese perfide Hoffnung, das verlogene Lockmittel der Aufstiegsgesellschaft auszutreiben. Das hat sich schon so tief eingefressen, ja, mit den, ja. Mein Ansatz liegt deshalb in etwas, was ich mich bisher nur auf Spanisch traute auszudrücken, dem Sexkommunismus. Parallel zur Unterdrückung der Arbeiterklasse sind wir alle auch auf sexuellem Gebiet unterdrückt und glauben dort an das Eigentum. Nur diese eine spezielle Person solle es sein. Sobald wir die Liebe unseres Lebens gefunden haben, lösen sich alle anderen Probleme in Wohlgefallen auf. Die Monogamie soll die einzige Möglichkeit sein, revolutionäre Ideen bezüglich Polygamie, Beziehung zu mehreren Partnern, seien gescheitert und hoffnungslos utopistisch. So die Mainstream-Haltung heutzutage. Was übrigens auch an den 68ern liegt, wie Robert Pfaller sehr klar darlegt. Die haben ihr Revolutionchen gemacht, noch nicht mal auf der politisch-ökonomischen Ebene das hinbekommen, dass man auch wie in China oder in der DDR wenigstens mal den real existierenden Sozialismus mit all seinen Fehlern und Mängeln immerhin mal eingeführt hätte. Nein, aber dann die sexuelle Revolution, auch da haben sie die Dinge eigentlich nur verschlimmert, sagt Pfaller. Und wir sind heute so zurückgeworfen auf uns selbst. Nur können eigentlich niemand mehr lieben, weil wir nur noch uns selbst lieben. Nur noch wir selbst sein müssen, immer so authentisch. Be yourself, ja, sei ganz du selbst. Aber im Sex, da ist immer was Schmutziges. Da kommt ja irgendwie der andere dazu. Und seine Geschlechtsteile, die mir ein bisschen fremd sind, die ich nicht so gut kenne. Da ist immer was Unreines dabei. Und das wollen wir aber heute von uns weisen. Deshalb dieses Underfucked, wie Pfaller sagt. Wir sind einfach nicht mehr so gut durchgepampert. Ja. Weiter im Text. Das ist wahr. Also, dass die Polygamie gescheitert sei, das ist wahr. Insofern man die Befreiung nur individuell zu denken vermag. Was es braucht, ist aber ein gesellschaftlicher Kulturwandel, der erlaubte, die Polygamie und Polyamorie als etwas Normales zu betrachten. Also nicht nur Sex mit mehreren, auch Liebe zu mehreren, Polyamorie. Erst wenn es kulturelle Leitlinien und Anreize gibt, wird sich dieses Bild einer erfüllten Liebesbeziehung auch durchsetzen. Das Eigentum am anderen kann auf Dauer nicht befriedigend sein, denn wer soll diese andere Person sein? Philosophisch gesprochen kann es gar keine Einheit und Dauer der Person geben. Wir alle verändern uns ständig und erinnern uns kaum noch an unsere Erfahrungen vor einigen Jahren. Das ist nicht schlimm, bietet aber einen Ansatz, das naive eheliche Monobindungskonzept zu hinterfragen. Was die Leute bewegt, weiterhin dem sexuellen Liberalismus die Stange zu halten, ist der Glaube an die eigene Einzigartigkeit, die wir durch die monoamoröse Beziehung bestätigt und anerkannt finden. Also die ein, wie der monotheistische Gott, der eine Gott, so auch der eine Partner, der unser Gott ist in der Liebesbeziehung. Die monoamoröse Beziehung bestätigt also unsere Einzigartigkeit. Ja klar, das, was Pfaller sagt, be yourself, da kriegt man das nochmal so akkreditiert. Ja, du bist wirklich so besonders. Und dann kann man sich abkapseln in dieser heilen Zweierwelt, wie Pfaller sagt, da man gestützt vor den Härten dieses ökonomischen, brutalen Raubtiersystems da draußen. Dass das perfide, sagt Pfaller, dass wir hier also eine Verfestigung der Zweier, der Beziehung der Monogamie sehen in den letzten Jahren, vor allem auch im Gefolge natürlich der Verhärtung, der Brutalisierung der ökonomischen Verhältnisse. Da sagen also die Leute meiner Generation, jetzt wollen wir wieder konservativ sicher sein, zumindest im Privaten. Ja, ich lege viel Wert auf auf dieses ja, Konservative. Und ich, so mache ich es ja auch im Privaten, sage ich ganz klar, ich hatte noch nicht viele Partner in meinem Leben. Wie viele kann ich hier nicht enthüllen, aber zumindest gab es eine Durststrecke, bevor ich diese wunderbare Partnerin gefunden habe. Und es reicht aber eigentlich auch, einen Partner zu haben, glaube ich, ja. Das kommt dann gleich zu Wellbeck. Diese Ausschweifigkeit, diese Weitschweifigkeit ist natürlich auch nicht so richtig. Ja, im Begehren, in der Erotik schon, aber jetzt in der Realisierung muss man sich schon überlegen, ob man das machen sollte, jede Woche da mit dem anderen zu schlafen. Also, wie dem auch sei. Be yourself, seid einfach ihr selbst, aber ich sage euch, was wollte ich sagen? Diese Einzigartigkeit existiert einfach nicht. Und weder, dass ihr mit vielen Leuten schlaft, wird euch das bestätigen, dass ihr diese ganz besondere Person seid, noch, dass ihr jahrelang in der gleichen Beziehung seid. Nichts kann einem das wirklich bestätigen, außer das eigene Selbstvertrauen, so wie ich es mir hier immer wieder auftanke im Podcast, wo ich mich dann wirklich mir meiner selbst versichere und mir dann auch sicher bin, ja, zumindest mal ein Charakter zu sein, der hier was zu sagen hat. Das zumindest schon, ja. Jetzt weiter im Text. Die Leute halten dem weiter die Stange. Ja, leider. Wir sind wohl schon irgendwie was ganz Besonderes oder werden es zumindest in Zukunft so weit bringen, das Besondere zu sein. Und daher ist diese exklusive Liebe gerechtfertigt. Kommunistisch muss man dem entgegenhalten, dass wir alle gar nicht so verschieden und besonders sind und lieber mal auf die kollektive Teilung aller Güter, auch der geschlechtlichen Lustressourcen, hinarbeiten sollten. Diese revolutionäre Arbeit wird uns schon heute glücklicher machen, da wir so die Illusion der persönlichen Einzigartigkeit ablegen und uns dem wirklichen Projekt des Fortschritts unserer großartigen menschlichen Spezies widmen können, ein Projekt, welches weit über unsere vergängliche individuelle Existenz hinausreicht. Ja, richtig. Das ist also dieses Transzendente. Selbst wenn der Einzelne stirbt, die Weltgeschichte geht weiter und es wäre gut, wenn man es davor in die richtige Richtung, Richtung Kommunismus, ein bisschen bewegt hätte, dann kann man ja auch zufrieden sterben und sagen, okay, das wird jetzt so richtig weit laufen. Da müssen wir jetzt leider, oder zum Glück gibt es da ja noch viel Arbeit zu tun für mich als Stalinist, der hier auf den Kommunismus zielt, aber durch Mal und Grund auch eingesehen hat, da braucht es manchmal auch brachiale, diese ja, recht rigorose Mittel. Und gut. Weiter im Text. Dieses Fortschrittsprojekt auf Basis der Befreiung der Lustbedingungen kann vielleicht mehr Unterstützung generieren als das Reden über die ökonomische Unterdrückung der Arbeiterklasse. Dass sich nach 150 Jahren die dialektische Übung seit Marx vielleicht schon etwas ermüdet hat und kaum noch Anlass zur Hoffnung gibt, die Arbeiterklasse werde sich dadurch zur Revolution aufstacheln lassen. Also ja, das ist auch wichtig. Ich mache das hier nicht aus Jux und Tollerei, dass ich sage, oh, das ist aber eine ganz tolle Idee mit dem Sexkommunismus. Ja, das ist schon experimentell, ja. Ernst gemeint, aber natürlich experimentell, was ich hier vorlege, nur auch aus einer Verzweiflung heraus, dass ich sehe, irgendwie stacheln wir die Leute nicht so an. Zu diesem heiligen Hass auf den Kapitalismus kommt es nicht so richtig, sondern es ist dieses lahmarschige Kritisieren immer wieder und sagen, ja, wir sind ja uns ja alle einig, ja, dieses System ist böse und tötet, wie Papst Franziskus sagt, ja, aber was dran ändern, wollen wir auch nicht, weil das wäre noch böser angeblich, ja, das, was die Sowjetunion machte und so weiter. Aber kommen wir hier nun zu einem Zitat. Ein Ausschnitt aus Michel Houellebecqs erstem Meisterwerk Ausweitung der Kampfzone verdeutlicht nochmals, inwieweit wir beim sexuellen Verlangen auch von einem umkämpften Gebiet und einem ökonomischen Verteilungsproblem sprechen können. Ja, jetzt kommt ein längerer Ausschnitt. Der Sex, sagte ich mir, also gut, kurz das Setting. Hier ist also dieser Informatiker, der Protagonist, unterwegs mit seinem Kollegen Raphael Tisserand und die beiden sind irgendwo auf dem Land in einem Hotel, müssen da für das Ministerium ein paar EDV-Programme installieren. Programme also. Zur effizienteren Bewirtschaftung oder Abrechnung der bäuerlichen ökonomischen Transaktionen da, irgendwie sowas, müssen die da Schulungen abhalten, die aber relativ sinnlos sind. Aber jedenfalls ist dieser Protagonist hier relativ lebensmüde, sagen wir mal, er ist relativ geistig angeschlagen von seinen früheren Beziehungen, so enttäuscht und will jetzt gar nichts mehr wissen von den Frauen. Und er seziert da die Psychologie der ihn umgebenden Mitarbeiter in dem Unternehmen sehr scharfsichtig und sieht, wie alle sich nur geil recken danach, nach dem nächsten geilen Wochenendflirt oder One-Night-Stand. Und ja, einfach, es kommt ihm ein bisschen alles kindisch und übertrieben vor, diese sexuelle Welt. Und er hält sich da raus und ist jetzt mit Raphael Tisserand unterwegs, der eben auch kein Glück hatte mit den Frauen und ihm da sogar enthüllt, dass er noch Jungfrau ist auf dieser Reise, obwohl er schon 28 ist, wie es heißt. Raphael Tisserand, also sein Kollege. Nun kommen wir aber zu diesen Überlegungen des Protagonisten hier aus Houellebecqs erstem Roman. Der Sex, sagte ich mir, stellt in unserer Gesellschaft eindeutig ein zweites Differenzierungssystem dar, das vom Geld völlig unabhängig ist und es funktioniert auf mindestens ebenso erbarmungslose Weise. Auch die Wirkung dieser beiden Systeme sind genau gleichartig. Wie der Wirtschaftsliberalismus und aus analogen Gründen erzeugt der sexuelle Liberalismus Phänomene absoluter Pauperisierung, also Verarmung. Manche haben täglich Geschlechtsverkehr, andere 5 oder 6 Mal in ihrem Leben oder überhaupt nie. Manche treiben es mit 100 Frauen, andere mit keiner. Das nennt man das Marktgesetz. In einem Wirtschaftssystem, in dem Entlassungen verboten sind, findet ein jeder recht oder schlecht seinen Platz. In einem sexuellen System, in dem Ehebruch verboten ist, findet jeder recht oder schlecht seinen Bettgenossen. In einem völlig liberalen Wirtschaftssystem häufen einige wenige beträchtliche Reichtümer an. Andere verkommen in der Arbeitslosigkeit und im Elend. In einem völlig liberalen Sexualsystem haben einige ein abwechslungsreiches und erregendes Sexualleben. Andere sind auf Masturbation und Einsamkeit beschränkt. Der Wirtschaftsliberalismus ist die erweiterte Kampfzone. Das heißt, er gilt für alle Altersstufen und Gesellschaftsklassen. Ebenso bedeutet der sexuelle Liberalismus die Ausweitung der Kampfzone, ihre Ausdehnung auf alle Altersstufen und Gesellschaftsklassen. In wirtschaftlicher Hinsicht gehört Raphael Tisserand zum Lager der Sieger, in sexueller Hinsicht zu den Verlierern. Manche gewinnen auf beiden Ebenen, andere verlieren auf beiden. Die Unternehmen kämpfen um einige wenige Jungakademiker. Die Frauen kämpfen um einige wenige junge Männer, die Männer kämpfen um einige wenige Frauen. Das Ausmaß an Verwirrung und Aufregung war beträchtlich. Boah, das ist so ein krasses Sittengemälde. Wie es im Brennerpass heißt, dieses Sittengemälde unserer Zeit finde ich hier sehr gelungen. Das Maß an Aufregung und Verwirrung ist tatsächlich beträchtlich. Und vor allem wegen diesem zweiten Differenzierungssystem, das dann noch neben dem Geldsystem daneben steht, das Sexualsystem. Hier herrscht also auch das Marktgesetz und manche verkommen da in der Pauperisierung oder wollen auch so pauperisieren, weil sie die Schlechtigkeit dieses Marktsystems eingesehen haben und sehen, das ist mir nicht geheuer, was hier für ein Diskurs abläuft in der Gesellschaft über Sex, dieses Oversexte, wie ich meinte vor, und deshalb will ich lieber gar nicht mehr ans wirklich materielle Vögeln denken. Dieses Vögeln, ja, das war so die Übersetzung des österreichischen Pamperns. Aber ich glaube, ich werde lieber das verwenden, weil es natürlich viel niedlicher klingt, das österreichische. Nun, ja, ich muss ja noch ein bisschen weiterlesen, aber bin jetzt schon relativ ermüdet. Aber ich werde ihm alle Kräfte aufbieten, um hier wirklich zum Abschluss zu kommen. Zu einem würdigen Ende dieses Podcast-Orgasmus hier, ja. Ich weiß nicht, wie ich diesen Podcast dann im Nachhinein bewerten werde, aber aber jetzt fühlt es sich schon so an, dass wir uns hier auf einen Höhepunkt zubewegen, liebe Leute. Und ja, dann hört doch einfach mal rein, was ich jetzt geschrieben habe. Houellebecq scheint hier als Lösung für das Dilemma des liberalen Sexualsystems eine Rückbesinnung auf die Ideale der Ehe vorzuschlagen. wo Ehebruch verboten ist und ein jeder bei seinem Partner bleibt. Ich dagegen schlage vor, dass wir zur Polygamie vorschreiten, wo sexuelle Erfahrungen und Austausch von Lust nicht mehr an ehefeste Beziehungen oder das Konzept der in Anführungszeichen Liebe gebunden sind. Stattdessen müsste sich der Austausch von erotischer Erregungsenergie auch so bewerkstelligen lassen, ohne auf das Ideal einer exklusiven Zweierbeziehung zurückzugreifen. Daneben wird es selbstverständlich weiterhin diese Beziehungen geben, da das Partnersein wohl noch immer für die meisten von uns ein erstrebenswerter Zustand ist, mittels dessen man den Alltag leichter bewältigt und die meisten Probleme, die dort aufkommen, viel müheloser überwindet. Die Magie der Zweierbeziehung besteht einfach in dem Austausch von netten Gesten und aufmunternden Worten. Manchmal ist man selbst so in einer gedanklichen Sackgasse gefangen, dass es nur eine Drehung oder Wendung braucht, mittels derer man die Dinge durch die Augen des anderen betrachten kann. Und schon löst sich alles in Harmonie und Optimismus auf. Somit liefert die Paarbeziehung ein optimales menschliches Netz, das auf das Minimale reduziert ist und vom großen, in weiten Teilen uninteressanten Abstraktum der menschlichen, in Anführungszeichen, Gesellschaft Abstand nimmt. Warum diese Liebesbeziehung aber unbedingt mit sexueller Ausschließlichkeit verknüpft sein soll, erschließt sich mir nicht und ist nur durch historisch gewachsene geistige Dogmen und Glaubenssätze zu erklären. Man sollte aber auch nicht den Fehler machen, in das entgegengesetzte Extrem zu verfallen und eine möglichst große Zahl an Sexualpartnern als Selbstzweck anzusehen, wie dies leider in unserer hypersexualisierten Kultur oft geschieht. Noch einmal Michelle Houellebecq zu diesem Dilemma. Ein seltenes, künstliches und spätes Phänomen blüht die Liebe nur unter besonderen geistigen Voraussetzungen, die selten zusammentreffen und in jeder Hinsicht der Sittenfreiheit, die das moderne Zeitalter charakterisiert, entgegengesetzt sind. Veronique hatte zu viele Diskotheken und Liebhaber kennengelernt. Eine solche Lebensweise lässt das menschliche Wesen verarmen. Sie fügt ihm Schäden zu, die manchmal schwerwiegend und stets irreparabel sind. Die Liebe als Unschuld und Fähigkeit zur Illusion, als Gabe, die Gesamtheit des anderen Geschlechts auf ein einziges geliebtes Wesen zu beziehen, widersteht selten einem Jahr sexueller Herumtreiberei, niemals aber zwei. In Wirklichkeit zerrütten und zerstören die zahllosen, während der Zeit des Heranwachsens angehäuften sexuellen Erfahrungen jede Möglichkeit gefühlsmäßiger romantischer Projektion. Nach und nach, tatsächlich aber sehr rasch, wird man so liebesfähig wie ein altes Wischtuch. Gut, das war das Zitat, weiter in meinem Text. Beim Sex wie bei der Liebe geht es, wie Michelle Houellebecq es erst kürzlich in seinem Essayband ein bisschen schlechter ausdrückte, um etwas Ähnliches wie den Austausch eines Geschenks, das Übergeben einer Gabe, die nicht auf unbedingte Gegenseitigkeit bedacht ist. Die Reziprozität in die Sphäre der Liebe einzuführen, ist ein gewaltiger Irrtum, der vermutlich auf die Konditionierung des Menschen unter die herrschenden wirtschaftlichen Marktbedingungen zurückgeht. Dort gilt nämlich die Devise, nur etwas zu geben, wenn man eine Gegengabe davon zu erhoffen hat. Man muss stets kalkulieren, was man als potenziellen Gewinn einfahren könnte, bevor man selbst in Vorleistung geht. Bei der Liebe geht es stattdessen um ein Geschenk, eine Aufmerksamkeit, Dedikation, ein Präsent, das man dem anderen widmet und an ihn richtet, unabhängig von Überlegungen, was einem selbst daraus für einen Nutzen erwachsen könnte. Allerdings ist die Liebe auch nicht die große Selbstlosigkeit, sondern viel eher der große Egoismus, wie Nietzsche meint, da wir in ihr möglicherweise zu Recht erhoffen, unseren eigenen Wert als Person schlussendlich doch bestätigt und in den entzückten Augen des anderen wiedergespiegelt zu finden. Dieser Egoismus muss aber nichts Schlechtes sein, sondern bringt die Spezies eventuell sogar voran, denn ohne Liebe wäre es schwierig, mit dem Leben fortzufahren. Insofern sollten wir Houellebecqs Romane auch als letzte Warnung verstehen. Des Propheten der letzten Generation, die noch etwas tun könnte gegen die sich immer weiter ausbreitende Epidemie des Liebesverzichts, der Bindungslosigkeit und Vereinzelung des Menschen. In seinem neuesten Roman Vernichtend beschreibt er diese drohende Epidemie des langsamen Aussterbens der Paarbeziehung und Liebesfähigkeit des Menschen auf mitreißende Weise. Soweit für heute. Das war also dieser Text. Ja, der ist nicht so genial, wie ich dachte, aber okay. Was ich nur ausdrücken wollte, es geht ja nicht darum, hier die heterosexuelle Liebe zu feiern. Auch bei der homosexuellen oder sonstigen Liebe ist es ja das Gleiche. Und Houellebecq schreibt hier also nur, die Liebe ist die Unschuld und die Fähigkeit zur Illusion, also die Gesamtheit des anderen Geschlechts auf ein einziges Wesen zu projizieren. Oder eben die Gesamtheit des gleichen Geschlechts, wie auch immer. Jedenfalls seien wir da also die Gesamtheit dieser Menschenmenge, dieser Milliarden an Menschen, die potenziell begehrenswert werden, reduziere ich hier auf diese eine Person und die ist so besonders. Und das ist natürlich eine Illusion zu sagen, ja, die ist es, die wird mich so glücklich machen für immer. Und da gibt es gar keine Frage, dass man da nochmal eine andere wählen könnte. Aber dass eben die Liebe, sagt er, die Liebe ist genau die Fähigkeit, sich so zu illusionieren. Und das ist ja sehr richtig. Wie meine Freundin sagte, die Liebe ist eine Entscheidung. Da ist es also auch eine Entscheidung zu sagen, ja, okay, das ist jetzt die Illusion, die ich einschlage. Und es ist eine wunderbare, wunderschöne Illusion. Aber klar, dass, ja, dass man ja auch mit jemandem anderen Sex haben könnte oder jemand anders streicheln könnte, aber das eben dann nicht tut, aus dieser Gabe zur Illusion heraus, dass man sagt, aber nein, das wäre nicht das Wahre, sondern das Wahre kann ich nur hier in meiner Zweierbeziehung finden. Und das ist ja sehr schön und liefert hier einen guten Ausstiegspunkt. Oh, mir hat meine Freundin geschrieben. Nun, liefert uns hier diesen Ausstiegspunkt, um zu sagen, ja, die Paarbeziehung ist also sehr wichtig, wie ich da schrieb, man sollte sie nicht aufgeben und wie ich es erlebt habe mit einer Freundin, man braucht wirklich nur mal diesen anderen Blick aus der entgegengesetzten Richtung auf sich selbst, dann rafft man sich auch schon auf und ja, will das Leben wieder angehen, voll Energie, so wie ich jetzt. Und so wie es dann zum Beispiel bei mir war, dass, ja, da war ich die ganze Zeit, naja, meine Freundin hat mir hier noch einen guten Nachtkuss geschickt. Aber ich war die ganze Zeit also so blockiert. Zum Beispiel hier in der Dusche ist immer eine Seife gelegen und die hatte sich da festgeklebt. Da in der Ablage. Ja, und da war ich so blockiert und bin generell so faul, will nie aufräumen. Und da lag die dann monatelang so rum und ich dachte, oh schade, dass ich die Seife da habe, aber gar nicht benutzen kann. Und dann habe ich nur mal mit einer Freundin drüber geredet und sie meinte, ja, gut, musst du halt eine Schere nehmen oder ein Messer und sie so abkratzen. Und das habe ich dann einfach gemacht und es ging ganz einfach. Ja, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich glaube, so funktioniert das mit diesem Blick, dieser Drehung und Wendung des Blickwinkels, dass man sagt, einfach mal aus der anderen Richtung und einfach mal auf diese Probleme schauen und sich und einfach erkennen, dass die ja doch ganz einfach zu lösen sind, dass man vielleicht selber so daran festgehalten hat, aus diesem Drang im Markt zu scheitern, wie ich meinte, an gewissen Punkten zu scheitern, zu verlieren, wie ich zu den Verlierern gehören möchte, wegen meiner Bayer Leverkusen meines Fan-Daseins. So auch hier also. Und da kann man durch so einen Austausch in der Beziehung also einfach mal die Perspektive wechseln und auf sich selbst blicken und sagen, ach, so ist das ja, okay, es ist nicht so schlimm mit mir. Ich kann das ganz einfach lösen, hier die Seife da abkassen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, auch wenn es sehr banal klingt. Aber es ist doch so banal in der Liebe, da geht es darum, den ganzen Alltag miteinander zu verbringen. Und gut, lass mir das für heute hier so stehen. Ich ziehe mir warme Socken an, um gerüstet zu sein für dieses Outro, das ich vorbereitet habe. Lesen wir kurz nochmal in Rambo rein, das ist auch ganz gut. Diesen Dichter hatte ich ja in den 30er-Folgen, in den späten 30ern behandelt. Das finde ich einfach ganz gut, auch wenn ich das schon mal vorgelesen hatte, hier aus diesem ersten Band, wie heißt das? Eine Zeit in der Hölle. Seitensprünge, Wortalchemie. Hier ein kleines Gedicht. Dichtchen. Ich hatte Hühnervolk, Herdenvieh und Bauernlieschen weit hinter mir gelassen und trank, ja was? Hockte im Heidekraut im schwülen und grünen Spätmittagsdunst, von schmuckem Haselholz bestaunt und trank, ja was? La Seine, Oise Quelle, stimmlose Ulmen, Flur ohne Blumen, Himmel bewölkt und trank, ja was? Aus gelben Kürbismündern weit von meiner heißgeliebten Laube, Goldgeriesel, das den Schweiß mir treibt. Ich war ein trübes Kneipenschild, Gewitterjagd Wolken, abends sickert Baumwasser in unberührten Sand. Göttlicher Wind wirft Eissplitter in Pfützen. Weinend sah ich Gold und konnte nicht trinken. Ah, berührend. Weiter. Morgens um 4 im Sommer schläft die Liebe noch immer. Der Duft des abendlichen Festes strömt aus den Büschen. Ganz unten im weiten Holzpark, im Hesperiden Sonnenschein, sind mit entblößten Armen Schreiner schon am Werk. In ihren Mooswüsten schnitzen sie gelassen das kostbare Holz. Die Stadt wird es mit falschen Himmeln schminken. Ach, für die Zauberwerker, Vasallen eines Königs von Babylon, verlass, Venus, für einen Augenblick die Liebenden, deren Herz im Flammenkranz. Königin der Liebe, ach, bring Lebenswasser diesen Unermüdlichen. Ihre Kraft braucht Ruhe für das Bad am Mittag im Meer. Und dann in der Folge macht sich Rambaud selbst darüber lustig, sagt, das ist ja alles nur romantischer, kitschiger Plunder. Ja, gut. Aber ich lese hier noch ein anderes Gedicht vor, das gleich kommt. Ja, dieses Hunger hatte ich damals schon vorgelesen, Folge 37, glaube ich. Kommen wir hier nochmal auf diesen Hunger zurück. Was will der Mensch eigentlich? Eben diesen Sex und das Brot essen. Hunger. Wenn es mich nach etwas gelüstet, dann nach Erde und Steinen. Ich frühstücke alle Tage Luft, Fels, Kohle und Eisen. Mein Hunger bewegt dich, weide auf Klangwiesen, schlürf das geile Gift der Ackerwinde, iss die gespaltenen Kiesel, die Steine alter Kirchenmauern, das Geröll alter Fluten, in grauen Tälern ausgesätes Brot. Der Wolf heulte im Dickicht und spuckte die schönen Federn seiner Hühnermahlzeit aus. Ganz wie er verziere ich mich auch. Salate und Früchte wollen nur gepflückt sein, aber die Heckenspinne frisst nur Veilchen. Lasst mich schlafen, kochen will ich auf den Altären Salomons. Das sprudelnde Wasser fließt über den Rost und mischt sich mit dem Kidron. Endlich, o Glück, gelang es mir, vom Himmel das Blau, das eigentlich schwarz ist, abzusondern, und ich lebte als Goldfunke des kosmischen Lichts. In meiner Euphorie wählte ich eine möglichst närrische und wirre Expression. Sie hat uns wieder, wer? Die Unendlichkeit, das Meer, das mit der Sonne kreist. Mein grenzenloses Herz, lebt dein Traum trotz einsamer Nacht und brennender Tage. Geschmeichel der Menschen, gemeiner Drang, die Stricke reißen, du fliegst dich frei. Heillos für alle Zeit. Sonnenaufgangsstimmungsscheiß. Erkannt und bejaht. Bestimmt ist die Qual. Genug der Zukunftsabenteuer. Satan, Sternenfeuer. Deine Gluten heuern mich an. Sie hat uns wieder. Wer? Die Unendlichkeit. Das Meer, das mit der Sonne kreist. glaube, dabei lassen wir es dann für heute mit Rombo, das sehr interessant wird. Und das hatte ich damals schon interpretiert. Da will ich jetzt keine weiteren Worte verlieren. Das wäre alles nur Plunder, alles nur Kieselsteinchen, die ich hier ausstreuen und verlieren würde, sondern da könnt ihr da mal rein und 37, 38 oder sowas. Der Hunger, ja, der so, wo man autonom und frei sein will und sich selber ausdenken, was man eigentlich begehrt. Diese Steinchen, dieses Geröll, die geilen Ackerwinde schlürfen. So, dann kommen wir hier aber wirklich zum Schluss. Und ich lese mein Gedicht vor, das etwas vulgär ist. Ja, ich habe es irgendwo auf der Reise in der Endphase geschrieben. Wahrscheinlich war ich ein bisschen verzweifelt, so ganz allein. Und ja, irgendwie so kann ich mir das erklären. Aber ich muss es hier loswerden, muss es hier in eure Ohren entsorgen, sagen wir mal, ja. Dieses Gerümpel, dieses poetische Gerümpel. Loswerden. Und damit kann ich mich dann, glaube ich, verabschieden. Nach diesem Gedicht hat es nicht mehr viel Zweck, weiterzureden. Es geht um den Sozialismus auf der Liebes- und auf der wirtschaftlichen Ebene. Mehr auf der Liebes- und sexuellen Ebene. Aber zum Schluss kommt der Plot-Twist. Ja, aber egal, da will ich ja hier nicht spoilern. Was das also seine Richtigkeit haben soll mit diesem ökonomischen, das darf jeder hirnbesitzende Mensch bezweifeln, wie ich da schrieb, oder wie ich sagte letztes Mal. Dass also in Antiken immer wieder diese Gitterstäbe vor den Häusern sind, das zeigt doch schon an, dass irgendwas schief läuft, dass man irgendwie die Leute mit Gewalt oder mit Stahlgittern davon abhalten muss, sich da Zutritt zu verschaffen und sich den Reichtum zu holen, der im wirtschaftlichen System eben nicht so gleichmäßig verteilt wird. Irgendwas läuft da schief. Es reicht doch schon das, allein zu sehen, wie damals, wo ich in Argentinien gelebt habe, mit meiner Familie und da vor meinem Zimmer eben immer diese Gitter waren, ja, wie im Gefängnis. Selbst im ersten Stock oben Gitter noch, damit also die Einbrecher nicht kommen können. Und immer wieder diese Sicherheitsleute von privaten Sicherheitsfirmen da an der Ecke sitzen, von den Nachbarn bezahlt. Nicht die Polizei, sondern wirklich private Leute, die in so einer Telefonzelle sitzen, aber das nur in den ganz reichen Vierteln, wo wir waren. Nur da ist es so, und die sollen da halt aufpassen. Also all das muss man sich leisten, man muss den Pöbel irgendwie davon abhalten, sich da ein Stück vom Kuchen zu holen. Und allein das ist aus meiner Sicht dieser Punkt, wo ich sage, ja, auch wenn man nicht so gut versteht, die ökonomischen Zusammenhänge und so weiter, Marxismus, okay, aber zumindest haben wir hier ein Indiz, also da läuft irgendwas falsch und jeder darf daran eigentlich zweifeln, dass das seine Richtigkeit hätte mit diesem ökonomischen Liberalismus, dieser Freiheit des Kapitals und des einzelnen kapitalbesitzenden Hengstes. Gut, aber kommen wir zu diesem Gedicht und danach verabschiede ich mich, dann weiß gar nicht, ob ich danach noch die Worte überhaupt finden kann. Es ist mir vielleicht auch peinlich, da laufe ich rot an, bin ganz puderoso. Und wie auch immer, legen wir los. Wir gehen unseren Weg bis zum bitteren Ende. Ja, wer hätt's gedacht, man ist behende. Im Leben, im Sterben, überall. Nichts erwartet uns außer Schall. Und Rauch und Zeichen, doch das Individuum muss weichen. Es ist so wichtig, dass sie mich hört, liest oder wählt. Du bist so nichtig, niemand ist wirklich ein jemand, der zählt. Nicht mein Penis, noch mein Sein bring ich hier in Stellung. Was für ein dreckiges Schwein! Und du glaubtest an Hemmung? Du musst in Schwierigkeiten dich bringen, sonst wird nichts sich verletzen und den Stein deiner Seele scharf wetzen. Was gesucht ist, ist erobert. Wir singen, zum Dank, zur Freude, nur nicht heute. Die Augen ausringen, Sinneseindrücke, ob die stimmen? Misstrauen, wohin wirst du mich bringen? Mitsamt Hilflosigkeit und Ekel vor Dingen. Nur Ideen sind wert, Sie setze ich aufs Pferd und lasse sie reiten, reiten in die weiten, weiten Schenkel von diesem Mädchen, Maria, Amalia, Lucia, Natalia. Das Ziel des Lebens, der Schoß eines Mädchens. Mehr Probleme gibt es nicht, wie billig. Du schlägst dich mit deiner Freundin herum. Missverständnisse häufen sich, Elend und Leid. Doch warum stellst du dich dumm? Weißt du nicht Bescheid? Der Mann will ein Model, sexy, attraktiv und gerundet. Was gibt es anderes? Deine Sünden gestundet. Der Bauch gerundet, oh je, was blüht mir? Hab ich mein Sperma in sie geschleudert? Sperma. Das Baby mag kommen, ich bin verwundert. Kann es sein, ich und du, bald wir? Familie auf dem Papier? Du, rotes Tier, bist erbeutet. Gerötet ihr Leib von meinen Hieben. Die Peitsche holte ich, sie zu besiegen. Hinterließ meine Spuren. Mein Gemächt hatte einige Kurven. Nein, Moment, nein. Hatte einige Kuren, steht hier, wie auch immer. Mein Gemächt hatte einige Kuren. Oh Gott, doch keine so schön wie deine Vulva, so grün. Um wirklich Herr seiner selbst zu sein, muss man jeden Moment aufsaugen, den Schein. Nur den Schein zu wahren zählt, sei ein Mann, sei von Stärke beseelt. Mehr nicht, das Leben ist einfach, wer hätte das gedacht? Wie sieht es aus unter eurer Achsel? Wo liegt der G-Punkt, wo kann ich nachsehen? Ich liebe euch für eure Natürlichkeit, ihr Frauen. Würdet ihr mir bitte euren Schmutz, euren Talg anvertrauen? Du musst schon leben, leben, was auch immer das heißt, provozieren, aktivieren, Gewichte heben. Nach dem absoluten Streben, auch wenn du gar nichts weißt, dir sicher bist, falsch zu liegen, alles verkehrt, dir bleibt doch kein Tag verwehrt. Und wessen Schuld ist es, wenn alles fließt, wenn sich Zufall Freude über dich ergießt? Niemand urteilt, wenn nicht du, niemand schätzt gering noch ab, wozu? Alles ist und die Wärme frisst, der Schlangen, Fliegen, Schweinehirte küsst, die Hitze der Insekten. Der glutrote Mond prangt über matten, müden Hügeln, die Sonne hat sich verkrochen weit im Süden. Die brodelnde Güte des Alkohols in meinem Blut, kein Wille hier, warum auch weggehen? Nichts steht mir doch so gut. Man kann das Leben gar nicht simpel genug darstellen. Die Reichen werden reicher und das alles in Wellen. Dann geht's von vorne los. Ich spür im Hals nen Kloß. Aber beklagen darf man nichts. Das wäre ein sozialistisches Gericht. So kreischen unsere Herren Demokraten. Meine Güte, was für Klappspaß. Gut, und das war dieses Gedicht. Ja, ich weiß gar nicht, das ist natürlich alles Kunst, sage ich euch hier. Ich will ja nur meine Schweinigkeit rauslassen. Wie auch bei Zizek, meine ich. Da habe ich sehr aufgeschnappt, seinen Diskurs über den Phallus, der mir dann auch hängen blieb. Vielleicht hat er auch einfach dieses Gefühl, diesen Drang, über diese dreckigen Dinge zu schreiben und macht sich dann über uns lustig, weil er das noch so philosophisch verpackt und wir das dann glauben. Aber egal. Es hat doch eine Relevanz, sage ich auch, was Zizek da immer schreibt, seine psychoanalytischen Theorien und auch mein Gedicht hier. Ja, aber da will ich jetzt nicht darauf einsteigen. Das ist ja, ja, also, da kann man nichts sagen. Das muss man erst mal sacken lassen. Sacken lassen, also nicht sinken lassen, wie ich damals meinte. Und mit diesen korrigierenden Worten verabschiede ich mich von euch. Und kann euch sagen, dass ich euch hier provoziert habe, ja. Es gab sogar noch einen vulgäreren, aggressiveren, ja, Teil mit wirklich toxischer Maskulinität aufgeladen. Den musste ich jetzt überspringen. Der ging dann doch zu weit. Da ging es dann doch in die rote Zone. Aber, ja, dieser Teil. Egal, egal. Damit bedanke ich mich, dass ihr mir euch euer Ohr geliehen habt. Für diese schweinischen Eskapaden hier. Unglaublich, ja, was hier abgeht im Podcast. Da werde ich zum Tier. Aber ja, das ist ja nur als Aufforderung an euch gedacht, ja, um euch zu befreien. Falls ihr auch so pauperisiert seid, wie ich damals lange Zeit dieses tiefe Tal durchschritt, dann kann ich euch nur aufmuntern und sagen, dass dieses Marktgesetz natürlich ein unrechtmäßiges ist, aber wir im Moment nicht darum herumkommen und uns in dieser ungerechten Marktwirtschaft wiederfinden. Ja, aber die Revolution müssen wir weiter erarbeiten und weiter schauen, wie wir die Leute dazu aufstacheln und gegen diesen Liberalismus aufhetzen am effektivsten. Da kann ich nicht den letzten Schlusspunkt ziehen unter diese Frage, nur hier mal mein Fragezeichen habe ich gesetzt, markiert und hier meine Fahne eingerahmt in den Boden. Wie gesagt, jawohl, der Sexkommunismus, das ist mein Territorium, das ich natürlich teilen will mit allen anderen Menschen, aber ja, wir müssen diese Theorie erstmal in Stellung bringen. Gut, und damit verabschiede ich mich und sage euch, lasst euch gut pampern, wo immer ihr auch seid, wünsche ich euch die größten Reichtümer in beiden Systemen. Ja, auch wenn sie beide brutal sind, müssen wir jetzt doch damit leben, vorerst vor der Revolution. Und da wünsche ich euch, dass ihr ganz gut durchkommt, aber auch wenn ihr zu den Verlierern zählt, euch da nicht selber die Schuld gebt, sondern lieber dieses System hasst. Und sagt, diesen Hass werde ich mir merken und werde ihn aufsparen für meine revolutionäre Aktion dann später. Ja. Gut, damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören, ihr lieben Kuschelhasen. Bis zum nächsten Mal.